Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Und heute haben wir eine ziemlich coole Folge mit einem ziemlich coolen Gast. Wer irgendwie sich für Sauerbier, Berliner Weiße, für historische Bierstile interessiert, der kommt an ihm eigentlich nicht vorbei. Er ist Hobbybrauer, er ist Bierhistoriker, er ist Autor. Und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Benedikt Koch. Hi, Bene. Schönen Abend. Schön, dass du da bist.
Ja, gute. Hi. ich bin zwar also noch nicht ganz Autor. Man ist ja erst Autor, wenn man veröffentlicht hat. Aber
Autor to be.
Genau. Autor to be, hoffentlich.
Ja, ja, okay.
Ja, von mir aus auch noch einen schönen Abend aus Regensburg an euch beide. Ich mache mir jetzt auch gerade meine Berliner Weiße auf. Ich habe von dir, Benedikt, habe ich diese Riesling-Weiße mal in den Kühlschrank gepackt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Sehr gut.
Ja, die Biere, die passen auf jeden Fall zu der Folge hier heute.
Also ich trinke unsere Collab vom Dominik und mir, also Flügge, Wilder Wald, die Weiße, die er nach mir benannt hat. Ich habe es zugelassen, dass sie Bene heißt wegen... Aber ja,
gut. Deswegen.
Ja, hätte man auch drauf kommen können.
Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, und die, die andere Collab, das ist Fidi. Das ist das Heusaison. Das haben wir gemacht. Das heißt Fidi wegen meinem Sohn. Also der heißt Fidelius. So, von daher.
Sehr cool.
Auch sehr nett.
Ja. Sehr schön. Fidi, also könnte ja, ist ja fast Fridi.
Ja.
Fast. Also Fidelius, ist also Kurzform, hat sich mal irgendwann so genannt, dann haben wir es irgendwie übernommen.
Ja, war witzig. Also Bene habe ich tatsächlich, also nicht letztes Jahr, ich habe die letztes Jahr bekommen. Ich habe die jetzt erst vor kurzem getrunken, also fand ich richtig gut. Also so eine wirklich einfach klassische, schöne Berliner Weiß, nicht zu sauer, nicht zu brettig, halt einfach wirklich schön ausbalanciert.
Ja, das war halt das Ziel. Prost. Also sehr, sehr smooth und pH relativ hoch. Also nicht irgendwie 3,2 oder so, sondern irgendwo bei 3,5. Also ganz entspannt, dass man halt auch viel davon trinken kann. Weil, also das ist eigentlich immer das Ziel von mir halt auch, also für Berliner Weiße, dass man, wenn man diese alten Gläser sieht, dass man sich auch vorstellen kann, die auch mal voll zu machen.
Ja, stimmt, so stimmt. Da kannst du gerne auf jeden Fall nochmal gleich ein bisschen was zu erzählen. Vorher würden wir eigentlich ganz gerne wissen, also nochmal so ganz ausführlich, wer du bist, was du machst, was du vielleicht in deinem richtigen Leben so machst und wie du halt auch zur Berliner Weiße gekommen bist. Also ich meine, Paul und ich, wir kennen dich ja halt eh schon. Ich glaube, das erste Mal habe ich den Podcast mit Milk the Funk gehört, wo du dann über Berliner Weiße da mit denen gesprochen hast. Und ich glaube, die Folge habe ich bestimmt 10, 15 Mal gehört. Also
okay.
Alles klar. Ja, es gibt halt sehr wenig Content zu dem Thema leider.
Und no pressure.
Dann auch immer noch Englisch.
Ja, das stimmt schon.
Dave ist wirklich heiß. Also ich bin auch da, was Wilder Wald angeht, da stöber ich wirklich, nicht täglich, aber ich sag mal wöchentlich gucke ich da irgendwas nach oder lese nochmal irgendwas oder so. Das ist schon echt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber zu dir,
hau raus. Zu meiner Person, Benedikt Koch, mein Name. Ich hieß mal Rausch, habe den Namen meiner Frau angenommen. Ich braue seit ungefähr 7, 8 Jahren ungefähr. Hat alles angefangen mit einer gewissen Chaos Radio Express Folge, wo Andreas Bog auch über Berliner Weiße gesprochen hat. Und damit ging die ganze Sache los.
Was ist Chaos Radio Express?
Das ist vom Chaos Computer Club von Tim Pritloff, so ein Format, wo er immer Themen beleuchtet. Und da hat er quasi mit Andreas Bog, der ist auch beim CCC, halt Bier beleuchtet. Und Andreas war damals schon ein Hobbybrauer relativ lange und hat sich aber halt dann auch irgendwann auf Berliner Weiße eingeschossen und hat halt dann Hefe isoliert mit Freunden und dies und das und hat dann ein Crowdfunding-Projekt gestartet und hat dann quasi sehr früh in der ganzen Szene, also zwar nach der Meierei, aber noch vor Lemke, Schneeeule und allen anderen im Endeffekt kommerziell Berliner Weiße produziert auf einer kleinen Anlage und relativ niedrige Stückzahl, aber letztendlich war er mit einer der ersten, die sozusagen dieses Revival angezettelt haben.
Das war jetzt vor 7, 8 Jahren.
Genau, das war so vor 7, 8 Jahren. Da habe ich mit dem Brauen angefangen und dann ist halt alles so ein bisschen eskaliert, wie es halt immer tut. Ne? Und dann hat irgendwann Milk the Funk angefangen, dann war irgendwann, keine Ahnung, Karneval Brettern und Mützes irgendwie hingegangen.
Das ist so, auch so geil, glaube ich.
Also alles halt komplett eskaliert. Und man irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Liter im Jahr gebraut oder so. Viel Sauer und Zeug halt mit dabei. Alter. Ja, und dann ist das Ganze auch, war es ganz lustig, wo ich dann in Frankfurt war. Da war dann Dominik quasi, der im Hobbybrauerforum geschrieben hat, gibt's denn Frankfurter, die hier brauen? Und dann, ja, hallo, Kaiserstraße. Und er so, ja, Dings, was war's, Nidda, also quasi nebendran, okay. Zwei Straßen weiter. Und dann so, ja, lass mal treffen. Und dann bin ich rübergegangen und dann haben wir halt quasi jede Woche ein Bier gebraut. Also wirklich gnadenlos, das ging in einer Tour, der Dominik Alter. Ist dann vollkommen eskaliert, so bin ich nicht eskaliert. Aber der hatte halt wirklich jede Woche einen Sud am Start und naja, dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich mache eine Brauerei auf. Und ich so, okay. Und dann haben wir halt viel darüber gequatscht, viel irgendwie Wege geguckt, wie man das machen kann auf dem schmalen Taler, weil also das Budget, mit dem er angefangen hat, total mini war und ja, hat irgendwelche, zwar alles Hobbybrauer-Kram, also der hat sich eine gute Anlage geleistet quasi, aber der Rest drumherum, also ja. Total Chaos, also aber mittlerweile alles in geregelten Bahnen mit Abfüllanlage, mittlerweile Edelstahltanks, keine IBCs mehr und alles. Und,
ach so,
ah, okay. Ja, da ist jetzt einiges am Start, das ist super
die
cool.
Haben, die haben nachgerüstet, dem, ja.
Ja. Ja, genau. Also das ist, wie man es halt macht. Ich meine, man fängt einfach mit den
mit den günstigsten halt einfach, genau. Ja.
Und dann geht man größer irgendwie halbwegs. Ja, genau. Im privaten Leben bin ich Programmierer, Fullstack bei einer Lufthansa-Tochter und wir machen Cargo, das ist ganz gut. Also ich bin nicht von irgendwelchen Kurzarbeit-Kram betroffen, sondern wir machen Geld für die Lufthansa gerade.
Cargo läuft immer.
Ja. Cargo läuft gerade sehr gut, sagen wir es mal so, weil wenn Passagiermaschinen auf dem Boden sind, dann wird der Rest ausgebucht und daran gewinnen wir. Weil Angebot sehr niedrig, Nachfrage sehr hoch.
Verstehe.
Ganz okay gerade.
Genau. Paul, darf ich ganz kurz einmal zwischendurch fragen, wie schmeckt dir eigentlich meine Billard?
ich konnte es nicht unterbringen. Ich wollte jetzt auch keinen von euch beiden unterbrechen, aber ich habe vom Dave eine Berliner Weiße im Glas, die wirklich super klar ist. Ich habe deswegen extra gewartet, bis ich den Bodensatz mir gönne.
Sehr gut.
Super, super lecker. Hat so ein bisschen was vom Geruch her. Getreidig, so ein bisschen ganz leicht so Richtung Sauerteig, ziemlich funky, also die Brett erinnert mich auch wirklich an eine Schneeäule, ne? Also wir hatten sie jetzt letztens erst im Tasting und das ist wirklich so dieses ziemlich animalische, finde ich's, und super geil, also Karbonisierung passt, die Säure ist knackig, also ich würde es schon ein bisschen saurer einschätzen, also jetzt so 3,5, 3,4, vielleicht sogar ein bisschen weniger.
Gut geschätzt.
Ja, gefällt mir.
Wie war es sogar bei 3,4? Der Teil war 3,4 und ich habe einen anderen Teil, habe ich ja noch mit der Honinal-Quaik und Brett C und Lactobacillus brevis vergoren. Das ist der hier. Da ist der Bodensatz leider nicht ganz so, der klebt nicht so krass fest wie jetzt bei der bei dem anderen Teil. Und der ist, glaube ich, auf 3,2 runtergegangen. Aber ich finde, die sind sensorisch jetzt gar nicht so krass weit weg voneinander, witzigerweise. Also die ist leider ein bisschen oxidiert, der Teil. Da ist die Nachgärung irgendwie nicht angesprungen, keine Ahnung. Bei der Schneeäule war das gar kein Problem, dass der Bodensatz, ja, das hat halt einfach alles so gut funktioniert. Ich habe auch keine frische Hefe nochmal dazugegeben beim Abfüllen. War 4 Monate, war das jetzt im Tank. Ja, aber gut, die Oxidation ist jetzt auch wieder zum Teil weggegangen durch die Brett halt, also passt eigentlich. Also hat dir geschmeckt, Paul?
Übel gut, also ich kam mal nicht so richtig dazwischen, aber wirklich lecker. Also ich trinke noch, ich habe mir jetzt auch den Bodensatz eingeschenkt, man sieht's. Wirklich richtig gut, also professionelles Danke. Teil, ey, ohne Mist. Also,
Dankeschön.
Wenn da jetzt irgendwie ein Etikett drauf gewesen wäre von irgendeinem krassen Sauerbierbrauerei, hätte man so mitnehmen können.
Hättest du abgekauft.
Ja, hätte ich.
Man hat auch nur tatsächlich, der Teil hat nur 2,8%, ne?
Perfektes Ding, ey.
Ja, fahr bitte fort, Entschuldigung.
Nö, alles gut. Ja, also wie bin ich dann, ich bin ein bisschen zu diesen ganzen bierhistorischen Themen gekommen, indem ich gesehen habe, dass auf Milk the Funk nicht wirklich viel Information über große Berliner Weiße und so weiter steht, einfach generell verfügbar. Und aber die Informationen natürlich in Deutsch, also mannigfaltig vorhanden sind, vor allem bei Berliner Weiße. Das ist, glaube ich, mit das best erforschte und best dokumentierteste Bierstil, der, also historischer Bierstil, den es draußen gibt. Mhm. Das Grodziski vielleicht noch ist ähnlich gut dokumentiert, aber alles andere, was du sonst halt hast, ist tot.
Ja,
also
ja. Ne, Braunbier und sowas auch.
Ja, historisches IPA selbst. Also es gibt halt kaum noch Brettanomyzen und Mischkulturen, die irgendwie also mit IPA zu tun haben. Ballantines müsste es rein theoretisch noch geben. Da habe ich auch schon von einem gehört, der dann irgendwie die Brett rausgeholt hat. Aber ich meine, das ist nicht so viel, was da also richtig gut dokumentiert ist. Mhm. Aber dazu im Vergleich halt Berliner Weiße mit, keine Ahnung, jetzt allein schon bei Escarpment irgendwie 30 Brettstämme, so Pi mal Daumen und Lactose und Zeug. Also das ist schon eine sehr gute Basis, um damit was anzufangen.
Auf jeden Fall.
Genau, und dann habe ich halt irgendwann einfach angefangen, so einfach nur Texte zu übersetzen und einfach mal wild drauf loszuposten, sowohl über Gose als auch über Berliner Weiße. Mit Gose hat das Ganze so ein bisschen, glaube ich, angefangen, weil da war ich so ein bisschen interessiert dran. Einfach mal, was gibt's denn eigentlich für Informationen? Habe halt irgendwie über den Schönberg, also Schönfeld angefangen.
Schönfeld, ne? Ja, genau.
Genau, und habe da halt einfach mal, bin in die Nationalbibliothek gegangen und habe mir halt einfach ein paar Bücher ausgeliehen und dann da drin rumgeblättert und na, hauptsächlich Seiten abfotografiert und danach rumgeblättert dann halt darüber irgendwie so ein Buch über Gose, also über Goslar und das Brauwesen gefunden.
Und von wann war das?
Das ist von... Och, ich weiß gar nicht, 18 irgendwas oder so, müsste ich gerade gucken. Aber auf jeden Fall, das Tolle ist, das ist kein Brauer, der irgendwas erzählt, sondern das ist ein Anthropologe quasi im Endeffekt, der einfach, oder Ethnologe quasi, der einfach nur hergegangen ist und geschaut hat, hey, was ist denn da? Also wie wurde damals gebraut? Was gab es für... was gab es für Materialien,
was haben die benutzt, und so, ne?
Wie waren die Prozesse und überhaupt, und haben da halt Interviews geführt halt auch noch mit alten Brauern oder Leuten, die es kannten. Der hat irgendwie Stadtarchive gewälzt ohne Ende, was wurde eingekauft, was gab es für Rechtsprechungen und so weiter. Und das hat sehr viele Quellen, die ich vorher gefunden habe, eigentlich bestätigt, also sowas wie Gose wurde zu 100% mit Weizenmalz gebraut. Gose wurde spontan vergoren in Kellern, in Holzbottichen. Ein Running-Bier wurde aber auch exportiert. Also das heißt, es wurde frisch getrunken, aber das wurde halt auch exportiert, vor allem die besten Qualitäten. Es gab irgendwie quasi so ein bisschen wie Partygeil, hast du dann halt einen starken, einen weniger starken, also es gab immer den ersten Wert, den zweiten Wert, den dritten Wert, den vierten Wert und dann gab es den Hüppig oder den Konvent.
Ja, stimmt, das war ganz viel Glattwasser irgendwie, ne?
Genau, Glattwasser, wahrscheinlich so 3 Plato oder so irgendwas. Aber das gab's wohl auch am Anfang bei Berliner Weiße, aber ist halt auch schnell zurückgegangen, weil Berliner Weiße dann halt auch also nicht so stark eingebraut wurde wie die Gose. Also bei Gose, wenn man sich so ungefähr die Sachen nachrechnet, dann kommt man irgendwo bei 15, 16 Plato für den besten Wert raus. Also sind ordentliche Biere.
Krass, eine Ansage.
Ich tippe auch mal, dass das beim Hamburger so war. Also die haben damals halt relativ starke Qualitäten für die besten Biere rausgehauen, weil sie halt gesagt haben, naja, dann hält das Ding halt auch. Und halt Gose wurde mit Hopfen gekocht. Und das ist in der Zeit, glaube ich, immer noch eine der ersten Bierstile, die das gemacht haben. Über mehrere Stunden. Und
Der ganze Sud dann wahrscheinlich, nicht nur halt ein Teil irgendwie.
Nee, es wurden Teile auch nicht gekocht. Also so okay. Vor allem im letzten Wert rum und im Hüppig und so, die wurden roh rausgehauen. Aber ja. Der Rest schon, ja. Und das ist halt was halt sehr besonders ist, weil wenn man sich die Produktion von Weißbieren anguckt zur damaligen Zeit, große Kessel waren extrem teuer.
Ja, genau. Deswegen, darauf wollte ich nämlich auch hinaus.
Genau, und es gab halt immer so ein Reihebrauen. Und was halt die Goslarer gemacht haben, also erstens, sie sind im Harz. Und Harz ist eine der ersten Kupferquellen in Deutschland. Ich meine, wenn sich jemand eine Braupanne baut, dann vielleicht Goslar oder der Harz an sich. Und der andere Punkt ist, dass sie relativ früh zur Hanse gekommen sind. Und wir wissen alle, dass die Hanse sich gern unabhängig gemacht hat und Hopfen auch relativ stark gepusht hat am Anfang. Und klar, es gab überall Hopfen, aber es gab halt auch überall Grut. Und also nicht überall Grut, sondern Grut ist auch so ein bisschen so Teilbereiche, aber es gab halt andere Bierstile ohne Hopfen.
Ah, okay.
Und ja. Von daher, ich denke, die Gose war mit einer der ersten Bierstile, die gekocht und gehopft wurden, gescheit. Also, ja, viel wurde damals einfach nur in Bottichen halt heiß abgeläutert und dann vergoren. Also, oder im Teilbereich gekocht, Dickmeischen, Dekoktion und so weiter.
Mega. Ich könnte jetzt schon wieder die ganze Zeit schon wieder einfach nur lauschen. So, Biergeschichte, ja. Einfach nur zuhören und von Dave die Berliner Weiße trinken. Echt mega. Also.
Ja, ich finde es auch gerade spannend. Was mich jetzt aber auch nochmal ganz kurz, um nochmal ein bisschen zu dir zurückzurudern, interessieren würde, weil ich meine, wie kriegt man das hier in Deutschland, also vor allen Dingen ja auch damals, wo ihr, glaube ich, jetzt auf Facebook eh nicht so viele Brauergruppen einfach gab, wie kriegt man das mit, dass es dann so eine Institution wie Milk the Funk gibt? Weil ich meine, da muss ja eigentlich schon, es ist ja immer noch eine Blase eigentlich.
Ja.
Genau, damals war es ja wahrscheinlich viel kleiner.
Ja, aber die waren schon relativ früh auch medial vertreten. Es gab halt relativ früh diese erste Folge bei
Spotify bei, dann?
Nee, nicht bei Spotify. Damals gab es noch kein Spotify. Nee, bei Brewing Network. Die waren bei Brewing Network relativ früh erwähnt worden, zum Beispiel von, also in diese erste Rare Barrel Folge und sowas. Da wurde dann schon, also ach. Da
von Sour Hour meinst du?
Genau, von Sour Hour, aber Rare Barrel ist damals zu Dings gekommen, zu Brewing Network in die Session und hat halt dann einfach auch Milk the Funk genamedropped und dann.
Ach so.
Oh, Milk the Funk, okay, gucken wir mal rein. Ah ja, cool, Gruppe rein, bumm. Das waren damals irgendwie, keine Ahnung, 1500 Mitglieder und dann siehst du halt dann die Posts und denkst dir, Alter, was geht denn hier ab? Dann guckst du aufs Wiki und denkst dir, what the heck?
Ja, ja.
Und dann ist einfach vorbei.
Ich kenne es auch noch. Ich weiß auch noch, wo ich das erste Mal da reingeschaut habe, irgendwie vor 2 Jahren, und ich habe überhaupt gar nichts geschnallt. Ich dachte so, was sind das denn für komische Wörter hier? Ich habe echt null geschnallt. Also das ist schon krass, ey. Das ist echt
krass für sich. Extrem gut kuratiert, also auch das Wiki. Ich meine, du kannst von vorn bis hinten einfach durchlesen und auf einmal weißt du, was über Brettern und Mütze ist. Also wenn du diesen Artikel von oben bis unten durchgelesen hast, weißt du mehr über Brett als sehr viele Brauer hier in Deutschland, die es gelernt haben. Also ziemlich sicher, einfach nur durchs Aufsaugen. Also weil das ist so detailliert und so genial geschrieben. Also war auch witzig. Ich hab mal in der VLB-Bibliothek gesessen und war halt irgendein anderer Student da und der hat dann, ich muss irgendwie was über DMS-Volatisierung und so. Da guck doch auf Milk the Funk, da hat irgendjemand Modellierungsberechnungen gemacht, hier dies und das. Was? Milk the Funk, Wiki? Dann guckt er so rein und dann so 20 Minuten später, ey, danke, Alter, das sind voll viele Studien verlinkt, das ist voll gut, ey. Und ich so,
bitte. Sauber, ey.
Ja, weil du hast halt kaum so, weißt du, wenn du auf Wikipedia gehst, dann kannst du, wenn du irgendwelche Themenbereiche anguckst, dann siehst du unten einfach die verlinkten Studien und das ist so ein Anfangspunkt. Weil jedes Mal, wenn du so Basisstudien hast, dann fängst du an und kannst von dort aus runtergehen in die Literatur. Und alle haben Querverweise und von daher, du brauchst halt diesen Startpunkt und der ist halt bei Milk the Funk gegeben. Also fürs wissenschaftliche Arbeiten, sag ich mal.
Ja, genau. Ja, aber cool, das war ja auf jeden Fall schon mal interessant. Und jetzt aktuell bist du ja, glaube ich, am Umziehen, ne?
Genau, geht nach München.
Genau. Ja, finde ich ganz cool. Dann kannst du ja mal auf dem Sprung nach Regensburg vorbeikommen, ja, oder ich komme mal nach München. Ja. ab wann wohnst du denn da? Weißt du das schon?
Am 1.7., ja.
Okay, genau, okay, also dann kann ich dir eigentlich schon noch meine Berliner Weiße noch zur alten Wohnung hinschicken.
Ja, genau.
Mal gucken, ob die ankommt. ja, aber cool. Was wollte ich denn noch? Genau, dein Interesse dann halt auch an Berliner Weiße ist dann halt einfach auch dadurch gekommen, einfach nur dadurch, dass du es gehört hast und nicht wusstest, was es ist. Also, wann hast du dein erster Berliner Weiße getrunken? Wäre vielleicht auch eine spannende Frage in dem Zusammenhang.
Ja, und was war das für eine? Ja, das wäre echt interessant.
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, es war meine eigene. Okay. Weil ich zu der damaligen Zeit halt relativ Versorgung aussah. Also klar, ich habe halt Kettle Sours vorher getrunken auf Bierfestivals, aber danach war es Brewbaker und Schneeeule in relativ kurzer Abfolge dann, also wo es dann irgendwie doch ging. Aber vorher halt die eigene gebraut und irgendwie halt auch aufs Festival mal mitgenommen und so Leuten gegeben. Also das war alles mit der Hefe von damals Blackwell Brewing, Sui Generis, nee, nicht Sui Generis.
Der hat eine Brauerei?
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt sein Blog Sui Generis ist, aber das ist der Samuel Eschlimann.
Genau, dieser Doktor, ne?
Genau, also Samuel Eschlimann, Blackwell, der hat eine Brauerei, hat sie immer noch, ist in der Schweiz und wir haben auch eine Cola zusammen gemacht. Also wir haben eine Gose mit 100% Weizenmalz gebraut. Das war der krasseste Brautag, den ich nie in meinem Leben vergessen werde, weil er 16 Stunden ging und wir alles daneben gefeuert haben, was nur ging. Und die Maische dann am Ende schön anbrennen lassen an den Heizstäben. Also... So ein absolutes Läuterdesaster.
Ja, das kann ich mir vorstellen bei der Schüttung.
Ja, aber wir haben es halt riskiert. Das war halt einfach, wir hätten noch ein, zwei andere Sachen, also wir haben Stroh benutzt, aber zu wenig und wir haben das falsche Stroh benutzt und wir hätten eigentlich noch Maischehopfung machen müssen. Das war ein harter Tag. Aber der hat mir damals, einen ganz kleinen Run Brett abgefüllt. Der hat quasi... also ein Brett isoliert aus einer Flasche, eine Wilna, und hat im Endeffekt die dann vervielfältigt. Und da er halt, also er hat Mikrobiologie studiert und kennt sich auch mit Genetik relativ gut aus und alles. Also der weiß, wie man sowas macht. Und dann hat er die halt gepackaged und verschickt weltweit. Und ich habe halt auch was davon bekommen. Und davon ist quasi mein erster Sud entstanden. Und kurz darauf habe ich dann auch noch mal eine Märzenweiße damit angestellt und so. Also es sind ein paar coole Sachen da direkt am Anfang rausgekommen und war auch also super happy mit dem Ergebnis. Grundsätzlich war das so der erste Start. Und warum ich bei dem Thema war halt wirklich dieser erste Podcast. Weil da hat Andreas Burg halt auch genau diese Sachen gemacht und das hat mich natürlich auch angefixt. Das war dann so, ja, mach ich halt auch mal. Ich meine, wie schwer kann es sein, diese konntest ja Kulturen halt schon ordern, also Lactobretis konntest du holen. Die Brett war halt schwierig und da habe ich halt zugeschlagen und das ging dann ganz gut.
Ja, und 8 Jahre später sitzt du hier immer noch und machst Sachen mit Berliner Weiße. Und jetzt wahrscheinlich noch viel mehr.
Ja, also ich sag mal so, jetzt aktuell muss ich ein bisschen kürzer treten mit Brauen. Es ist jetzt so alles ein bisschen runtergefahren und muss jetzt sich neu finden. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch die ersten 2 Jahre noch nur im Keck brauen und irgendwie halt nur 3 Fässer. Also ich muss jetzt mal mein ganzes Zeug bei meinen Eltern zwischenlagern. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Also die sind nicht so ganz so happy über den ganzen Kram. Aber passiert.
Musst du ja einfach mal eine Kiste irgendwie anderes Bier brauen oder so in Flaschen abfüllen. So ein bisschen ja schmiergeldmäßig. Schmierbier.
Ja, naja, das Problem ist, dazu brauche ich halt viel zu funky. Und mein Vater trinkt viel zu fränkisch dafür. Genau, von daher, mattes Weizen, was ich ab und zu mal braue, das mag er dann ganz gerne, aber das fülle ich halt nicht in Flaschen ab, das ist fast
ansonsten bei mir. Ansonsten treffen da einfach 2 Welten aufeinander wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber die Sache ist, das ist auch nicht so schlimm. Also, wie gesagt, dann in 2 Jahren ziehen wir in eine größere Wohnung. Wir ziehen ein Wohnprojekt in München und da haben wir dann wieder 90 Quadratmeter mit Keller und allem Pipapo und dann dann wird es wieder eskalieren.
Sehr cool, das klingt schon mal vielversprechend.
Das wäre auch wichtig, ne? Nicht, dass du irgendwie so unter den Tisch fällt mit dem Braun.
Ja, ja. Genau, ja, das stimmt auch. Ja.
Dann halte ich hier also ein bisschen durch. Ich hole mir jetzt auch noch eben eine Berliner Weiße. Ja,
macht.
So. Was heißt Schultheiß, Alter?
Schultheiß. Das ist von August Schell aus Amerika. Das ist der Clown von Schultheiß.
WTF, ey. Ultra cool. Ja, ich habe tatsächlich
einen richtigen Glas, ne?
Yay. Ich bin auch richtig gespannt, ey. Riesling-Weiße. Also das klingt schon ziemlich geil. Rezept ist ja quasi fast auch noch mit drauf. Ja. Zuhalb, finde ich gut.
Ich habe was von Schultheiß gehört. Hier kann so ein bisschen.
Sehr gut. Ich hab den Clown.
Ja.
Das ist so ein geiles Label, ich lieb's.
Mega, ey. Die geile Flasche auch. Was hast du? Ach, du hast. Ja, cool. Jetzt geht's ja richtig los hier, ey.
Jetzt
geht's hier richtig ab.
Ich habe jetzt hier die Riesling-Weiße vom Benedikt aus 2020. Gerade hier stehen so eine Riesenflasche. 075er, ne?
Ja, wenn schon, denn schon, ne?
Also. Ja, dann gönn dir mal den, ehrlich.
Genau.
Und ich bin echt gespannt. Also Bier-Wein-Hybride finde ich eh immer geil. Genauso wie diese Mosellaner Weiße, das war ja auch echt ein super Bier.
Achso, nehmen wir jetzt schon weiter auf quasi, oder wie ist
das? Ja.
Achso, ja. Ups, naja.
Ist egal, wieso? Hä?
Alles gut.
What's the deal?
Also ich mache mir jetzt mal das Ding hier auf, keine Ahnung, ich habe ja über diese Facebook-Gruppe einmal zugeschlagen und jetzt habe ich es einmal gemacht und einmal gepostet. Jetzt werde ich immer verlinkt, sobald es irgendwie wieder neue, alte Flaschen gibt. Dann habe ich nochmal zugeschlagen. Jetzt habe ich schon einige da unten stehen. Bin mal gespannt jetzt hier auf das Ding.
Also das ist relativ alt, was du da hast. Das ist
du
noch
kannst
kein
es vielleicht ja
Label.
Genau.
Also genau. Er hat eine silberrote Schultheiß-Flasche. Die ist so Mitte 80er rum, glaube ich. Aber also ganz kann ich das auch nicht. So Label erkennen, von was wann ist relativ schwer, weil man muss halt wirklich die ganzen Jahre irgendwie kennen und so. Aber was ich weiß, ist, dass das nicht das letzte Label ist, weil das letzte Label ist grün quasi.
Ja, genau. Davon habe ich auch, glaube ich, zwei im Keller jetzt mittlerweile.
Und ich meine, bei den Grünen, da muss man ja dann schon sagen, dass die quasi 98 zugemacht haben, Schultheiß. Und das würde ja so und so schon bedeuten, dass das Ding dann mehr als 20 Jahre alt ist. Und das ist wahrscheinlich. Ist es sehr
brettig.
Sag mal. Nee, brettig nicht. Es gibt andere Sachen dann, wenn es so alt wird. Sowas wie Essig, dann so dieses Nail Polish Remover, also so Nagellackentferner. Dylacetat
und oxidiert. Es ist oxidiert, hundertprozentig, das kann ich schon mal sagen. Ja. Und es hat, es ist eine Mischung aus Essig und Honig, so würde ich es beschreiben. Wie so ein geiles Salatdressing oder so.
Ja. Ja, also das war auch das Problem. Wir hatten also Karneval vor.
Alter,
geht nicht, ne?
Es ist, es geht schon, aber es ist schon echt hart.
Ja. Witzig. Also wir haben Karneval von vor 5 Jahren, glaube ich, mittlerweile, haben wir quasi mit Ulrike, Richard Preis und noch damals halt den von Oedipus und Jan Becker und so, haben wir...
Die Berliner Weiße Crew.
Zehn Flaschen Berliner Weiße alte aufgemacht und die Hefen quasi isoliert. Also beziehungsweise Richard hat einfach nur die Proben entnommen. Also er hat eine Headspace-Probe genommen, wo er quasi einfach nur Bier abpipettiert hat quasi. Mhm. Und dann hat er quasi den abdekantiert, Bodensatz. Also quasi einfach nur die Weiße ausgeschenkt sozusagen. Mhm. Und dann den Bodensatz quasi in ein Röhrchen. Also einfach nur einzelverpackte, sterile Röhrchen, zack, zu, bumm, dann gibt es halt so einen Tesafilm für Labor, den man so drumrum macht. Und dann hat er die einfach mit nach Kanada genommen und dort haben sie quasi relativ großes Plating gemacht über die Uni und haben da halt relativ viele Hefen rausgeholt. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben da auch die ganzen Sachen probiert. Und also unter anderem auch eine Krotajan, und die sind ja von, also eine Krotajan ist 1978 haben die zugemacht, das heißt, die waren damals sehr alt schon. Also, wenn du Leute eine Krotajan probierst, die sind einfach unglaublich crazy. Und wir hatten auch eine, ich glaube, das war die Krotajan, da war also diese Korken, ne, Kronkorken. Das Witzige ist, die sind heute alle mit Plastik, aber die waren früher mit Kork. Du hattest quasi das Inlay, dieser Rand,
war aus Kork.
Deswegen hießen die auch Kronkorken. Ich weiß, vielleicht hießen sie auch nicht Kronkorken, deswegen, aber das war auf jeden Fall Kork drauf und es war crazy.
Doch, weil die Story war, ist gut so.
Die war so krass oxidiert, das war übel. Also das war wirklich, da hast du einfach nur auf Karton gelutscht.
Ja, das hier ist schon echt so dieses klassische Pappdeckel, dann diese Alterungs- oder auch Oxidationsaromen von Honig und so krass karamellsüß. Ja,
genau, da kann echt, aber Brett halt auch nicht mehr dagegen halten. Nee,
das muss man also Brett habe ich hier auch einfach.
Wir fanden, also vor allem so die, also ich persönlich fand, klar, die waren alle irgendwo oxidiert und klar, die waren alle über ihr Zenit hinaus, aber viele, so Willner und auch Schultheiß von den letzten, die halt quasi noch nicht, also nicht allzu alt waren. Mhm. Da hast du die Essenz noch geschmeckt. Also ich fand, da hast du die Ester noch wahrgenommen. Da hast du noch irgendwo ein Stück weit diese Aprikosen-Ester und dieses ganze Zeug, was du halt sonst hast, halt auch mit dabei gehabt. Klar, es war ein bisschen oxidiert im Glas, war manchmal ein bisschen Essig dabei, aber die Essenz war noch irgendwo wahrnehmbar hinter dem ganzen Fehlgeschmäckern. Und das fand ich halt super spannend, dass die halt so lange ausgehalten haben. Also für 3% Scheißerchen. Also das
ist ja genau. Echt. Ja. Darf ich mal ganz kurz zwei Fragen stellen? Also eine, die geht ganz schnell. Wie alt bist du eigentlich? Das hat mich schon immer interessiert. Ich schätze irgendwie um die 30.
Sorry, Dave. Das ist krass.
Hast du es noch nie gesehen?
Mann, da gibt's, nee, das habe ich noch nie gesehen.
Oder so, wie sieht man das irgendwie?
Oh Mann, ey.
Okay, ich glaube, du musst noch mal die Frage stellen.
Ja, okay. Sorry. Also nur ganz kurz, warum ich jetzt so gelacht habe, weil der Bena hat gerade genippt an sein Bier und für mich sah das aus, als wenn er so ein kleines, weiß ich nicht, Aquarium hochhält.
Das ist ein klassisches Berliner Weißeglas. Nennt man Klauenglas, weil man es mit der ganzen Hand nehmen muss oder mit seinen Pranken. Das ist die Idee dahinter. Der Eichstrich ist bei 0,6. Also da passen 1,5 Liter rein ungefähr oder 1,2.
Alter Falter. Okay, gut. Also Dave, du darfst nochmal neu. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt an den Anblick, wenn das Glas so auftaucht von unten.
Du trinkst das echt mit zwei Händen.
Ja, nur, das ist so groß.
Oh, könntest du uns irgendwann mal die
wenn
Tage
du mit einer Hand, dann musst du so halten, wirklich.
Das ist warte mal. Also das wird unser Folgenbild. Ich mache mal einen Screenshot, Leute.
Ich mache auch nochmal hier.
Ja. Weil das ist zu gut. Okay, alles klar, ich hab euch. Alles klar, Dave, weiter geht's.
Genau, also die eine Frage ist, wie alt bist du? Ich würde jetzt sagen, um die 30 wahrscheinlich auch.
Ja, ja, 85er Jahrgang. Also.
Ach, cool. Also, du bist ja quasi ein bisschen älter als Paul.
So alt wie das Bier, ungefähr. Ja. Was ich gerade trinke. Ja.
Das stimmt.
Na, okay. Und was ich jetzt auch noch wissen wollte, gerade zu dem Thema bezüglich Alterung bei Berliner Weiß, ist zwar eigentlich, wir haben noch so viel eigentlich, über das wir heute sprechen.
Ja, mal gucken, wir haben noch einige Fragen auf dem Zettel.
Oh Gott, ja stimmt, wir haben noch Fragen bekommen, ne?
Ja, ja, macht einfach, haut mal raus. Mal auch mal schnelle Fragerunde, ist kein Problem.
Okay, genau. Ja. Und das andere ist, was mich jetzt interessieren würde, so du kennst ja jetzt den aktuellen Stand der Technik oder den aktuellen Stand der Dinge, das heißt also hier so Kronkorken und so weiter. Denkst du, dass man heute, wenn du jetzt heute zum Beispiel eine Berliner Weiße brauen würdest, in so eine Sektflasche halt eben reinpacken würdest und die mit einem Kronkorken verschließen würdest, meinst du, die könnte in 20 Jahren noch relativ wenig Oxidationsanzeichen zeigen, beziehungsweise denkst du, die hat dann halt auch noch eine ansprechende Karbonisierung?
Ja, klar. Also es gibt ja auch mittlerweile absolute Verbesserungen in der Kronkorkentechnologie. Also erstens mal hat man einfach früher teilweise mit Wulst gearbeitet nur. Also es gab halt ganz viele Sachen, die sich halt verändert haben. Auch die Säurebeständigkeit der Materialien und sowas. Und Bidule zum Beispiel wäre ja auch ein Ding, was man sich überlegen würde. Also es gibt ja für Sekt diese Bidulen, die sind quasi nochmal, also das oben im Kronkorken, deine normale deinen normalen Verschluss quasi.
Achso, und dann so nochmal drumherum nochmal sowas.
Nee, innen drin so ein Fortsatz. Das nimmst du normalerweise auch, um quasi Sekt zu rütteln oder halt ne, zu degorgieren. Da gibt es speziell für Sektflaschen halt welche mit Bidule und das ist dann nochmal ein Fortsatz. Und da, der steckt richtig fest da drin. Also für Sekt, wenn man nur mit Kronkorken verschließen würde, dann würde ich sowas also nehmen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, also auch die guten Kronkorken, wenn du die großen Millimeteranzahlen hast und ein bisschen mehr Geld ausgibst, dann halten die auch ziemlich lang. Also ich habe ja auch schon ein paar Biere, die schon ein bisschen älter sind und die das hält. Aber am besten ist natürlich für mich mit Korken und Kronkorken. Und dann noch oben Wachs gedippt und dann ist wirklich vorbei.
Also, okay. Also das denkst du, es hätte das beste Potenzial, um es halt irgendwie, ja,
zu Ja, oder halt wirklich auch einen guten Sektkorken. Ne? Also okay. mit Cage oben, also mit ja. Ich weiß gar nicht, wie das heißt auf Deutsch.
Aber ja, ich glaube, das habe ich bei Buhn, bei der Eau de Goes.
Genau, die viele haben das mittlerweile, also einfach, das hat sich bei Champagner so stark bewährt und Champagner wird ja teilweise wirklich sehr lange geaged. Also ja. Da gibt es ja Jahrgänge. Da kann man durchaus seinen Geburtstag trinken. Das funktioniert.
Krass. Also, Wahnsinn.
Auch mein Papa, wenn er viel Geld ausgeben will.
Ja, cool. Okay, dann pass auf, lass uns doch mal kurz weitermachen. Wir haben nämlich noch ein paar Stichpunkte. Wir würden noch mal ganz gerne, ich meine, das hast du wahrscheinlich halt auf Englisch schon einige Millionen Mal irgendwie erzählt, aber vielleicht noch mal so in kurz oder so lang, wie du halt Bock hast. Also wir können die Folge auch gerne zweiteilen. Ja. Die Geschichte, aber Paul hatte dazu ein kleines Addendum, nämlich mit geileren Facts.
Okay.
Ja, vielleicht klar. Irgendwas, was du...
Nein, ich meinte,
also in Deutsch kann ich das durchaus lustiger erzählen. Das ist kein Problem, ja.
Ja, genau. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die man einfach schon gehört hat, aber ich dachte, okay, wenn wir dich jetzt da haben, du hast vielleicht dann doch nochmal die ein oder andere Anekdote vielleicht auch auf Lager und vielleicht ist es auch nicht immer hundertprozentig wahr oder überliefert oder wie auch immer, aber wenn du da noch irgendwie
Problem, was hast. Ich kann das auch vielleicht ein bisschen ausschmücken.
Wenn man so sehr gern, macht. Sehr genau. gern.
Also das Ganze mit der Berliner Weiße hat angefangen, also grundsätzlich sind es ja, also ist Berliner Weiße eine Kopie vom Bräuhahn, den gab es vorher und der Bräuhahn ist eine Kopie vom Hamburger Bier. Also letztendlich haben die alle voneinander abgeguckt und eigentlich, muss man dann zusagen, haben die wahrscheinlich auch alle von den Bauern abgeguckt, weil die einfachste Art, ein Bier zu machen, ist Malz zu nehmen oder halt Getreide. Man packt es in den Fluss, lässt es dort liegen für eine Weile, dann holt man es raus und lässt es keimen und dann packt man das Ganze in die Sonne. So, und damit hast du Luftmalz. Das ist das einfachste helle Malz. Also wenn jemand irgendwie sagt, es gab nur dunkle Biere in der Zeit an und dazu mal, Bullshit. Es gab sehr viele helle Biere und dunkle Biere waren erwischt. Schwerer herzustellen.
Ja, ich auch. Ich auch total, ey.
Genau. Oh, oh. Also, verkackt, ey.
Ja, aber es ist ja simpel, ne? Also wenn man sich einfach mal diese Prozedere an... Also einfach nur überlegt, ja, das ist klar, dass das die Bauern gemacht haben. So, über aber wen hat die Kirche
haben das in der viele Zeit gemacht? Geschrieben? Haben das viele gemacht tatsächlich?
Ja, klar.
Okay, das war also mehr gängig, als das übers Feuer irgendwie zu dachen, das Malz, in so einer Eisenpfanne.
Es gab halt ganz viele, die einfach im Dachboden zum Beispiel, also wo dann Leute sesshaft geworden sind, die dann im Dachboden oben einfach den Boden genommen haben und das Zeug da ausgelegt haben, quasi ungetrocknet haben.
Okay.
Die Sache ist halt die, wenn du einfach in der Literatur guckst, klar, also wer hat geschrieben im 15. Jahrhundert? Man hat das halt über Dinge geschrieben wie Städte, Fortschritt etc. Also hast du über das Neue geschrieben und du hast jetzt nicht unbedingt über der Bauer, wie der sein Bier macht, geschrieben. Ne? Also das ist halt so, das hat man dann im 18. Jahrhundert gemacht, wo man dann gemerkt hat, so, warte mal, also wir können ja nicht immer nur über uns schreiben, man sollte vielleicht auch mal über die normale Bevölkerung, über den Pöbel reden, ne? Weil die sind eigentlich auch wichtig. Und naja, dann, also helles Bier gab es schon immer, quasi. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil, wie gesagt, luftgetrocknetes Malz, easy.
Okay, so. War halt nur nicht so lange haltbar, ne?
Ja, also es wurde halt auch immer schnell getrunken, weil damals war fast jedes
Wurde wahrscheinlich Bier auch direkt einfach, benutzt, ja.
Genau, also das wurde halt immer rausgehauen. Und das stimmt auch nicht so ganz, dass das nicht so lange haltbar war, das war übers Jahr haltbar. Also das wird ja, also es wird richtig runtergetrocknet und das ist ja halt dann schon auch trocken. Okay. Kommt auf die Ventilation an und alles klar, natürlich, stimmt, aber und ja, natürlich haben die halt immer, also die haben durchgehend gebraut. Und was man auch nicht vergessen darf, jetzt in den Häusern, ne, die Häuser, wenn man sich so ein Bauernhaus anguckt, da ist unten die Stube und die wurde beheizt. Wo hast du dein Malz ausgebreitet? Über der Stube. Das heißt, du hast im Endeffekt in Anführungsstrichen eine indirekte Darre.
Ja. Ne? Ja, stimmt.
Und also es ist so ganz viele Mechanismen, die du halt einfach in der damaligen Farmhausgeschichte halt hast. Wenn du jetzt halt das Buch von Garscholl dir liest, ne, die ganzen Sachen, dann rechne einfach mal 400 Jahre zurück oder so und dann bist du bei dem, wie früher Weißbier gebraut wurde. Also alles, eins zu eins. Maischen, läutern, nicht kochen, Raw Ale, luftgetrocknetes Malz und so weiter. Also das ist, genau. So.
Und ich finde das gut.
Fangen wir mal mit der Weiße jetzt an. Also, ne,
ja, genau, alles gut.
Überall schon Weißbier gab und das halt einfach nur nicht wirklich in den Städten. Jetzt irgendwie am... Also, es war nicht hip. Weil man hat ja jetzt dieses moderne Braunbier gehabt und das war stark und das war toll und man hat sich gut besaufen können damit und super. In Berlin war das Bernauer. Bernau ist heute ein Bezirk in Berlin, glaube ich sogar. Also damals war das wirklich eigene Stadt und dann gab es Berlin. Und jetzt ist man halt so ein bisschen im Außenbezirk da irgendwo unterwegs quasi in Bernau. Und die haben ein dunkles Bier gebraut mit einem Malz, was heiß abgedarrt wurde, mit extrem viel Hopfen und das Ganze für ein Jahr im Fass. Und das war extrem stark, das Bier. Das war also Pi mal Daumen so um die 24 Plato rum.
Okay.
So, und dann, wenn man so ein bisschen, also es gibt so ein paar Kennziffern und wenn man die so mal irgendwie halb überschlägt, weil alles wurde damals in Volumina gemessen, da spricht man halt von Wispeln pro bla irgendwie, ne? Also es sind alles komische Einheiten, die am besten noch vor irgendwelchen Zollunionen oder sowas stattgefunden haben. Aber so Pi mal Daumen kommt man dann ungefähr bei 100, 120 Ibu raus und bei 24 Plato. Und das Ganze dann im Fass. Und also wahrscheinlich ein nicht gepichtes Fass, wenn es danach besser war. Also wo landen wir ungefähr bei einem frühen Porter? Also sehr viel Plato, sehr bitter, lang geaged und dann halt flach ausgeschenkt. Ne? Also so wie beim Porter. So, ich will jetzt nicht sagen, dass das der Vorläufer von Porter war, weil da gibt es viele, die das sagen. Der Porter ist Porter. Bernauer ist Bernauer. Punkt. Ende. Da braucht man nicht irgendwie was verbinden oder so. Aber um eine Referenz für die heutige, also Historie zu haben, es ist ähnlich. Und das ist auch klar, dass ganz viele Biere, die es damals gab, ähnlich sind, weil man hat diastatisches Braunmalz hergestellt.
Man hat quasi, das war diastatisch, das ist wichtig.
Genau, weil anders, da geht's ja nicht. Man hat es quasi bis zu einem gewissen Punkt halt irgendwo versucht zu garen und dann hast du ein paar Sachen, die sind komplett verbrannt, ein paar Sachen ganz hinten, die waren noch gut und wenn du das alles zusammenmischst, dann hast du halt so einen bunten Haufen. Das eine ist brenzlig, das andere ist nicht brenzlig und Mischmaschmusch und du hast halt einfach so ein krasses Bier.
Mischmaschmusch.
Ja, genau. Und jetzt haben wir quasi Bernauer und dann haben wir quasi Bräuhahn. Bräuhahn hat alles so ein bisschen leichter gemacht. Also das war dann einfach ein Weißbier, was leicht säuerlich war. Damals halt aus Gerstenmalz hergestellt, aber auch Luftmalz. Und jetzt kommen wir zu so einer Gründungsgeschichte von Berlin. Also in Berlin wurde ja schon ein bisschen vorher gegründet, aber so richtig los ging alles zumindest von der Geschichtsschreibung, wenn man es halt jetzt so betrachtet, mit den Hugenotten. Die Hugenotten ist eine französische Glaubensgemeinschaft. Das sind also evangelisch, Protestanten quasi. Und die wurden verfolgt in Frankreich nach einem Edikt von einem der Kaiser. Und die haben dann quasi, da sind sehr viele geflohen. 200.000 an der Zahl. Und der brandenburgische Herrscher damals hat einen Edikt erlassen von Potsdam und hat die alle eingeladen und hat ihnen halt auch spezielle Rechte gegeben. Unter anderem halt Bürgerrechte und damit das Recht zu brauen. Das war damals Bürgerrecht, das heißt, nicht jeder durfte es, nur halt spezielle Bürger, die Bürger waren. Weil man war, selbst wenn man in der Stadt gewohnt hat, war man kein Bürger, sondern nur wenn man Bürger war, war man Bürger.
Ja, also. Entschuldigung, ganz kurz, es gab ein Videospiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Gothic?
Ja.
Da, genau, bei Gothic 2 war das ja so, da warst du nur ein Bürger, wenn du einen Beruf, irgendwie einen handwerklichen Beruf gemacht hast. War das da auch so?
Es gibt verschiedene, also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man eine Bürgerehre erlangt hat. Also es gibt zum einen die, das, was du sagst, die Gildenzugehörigkeit. Und man musste dann halt auch als Brauer, Mitglied der Brauergilde sein und so weiter. Und aber zu der Zeit hat sich halt auch vieles aufgelöst. Also wenn du Rang hattest oder Adel warst oder Militär warst oder andere Dinge, dann warst du auch gleichzeitig Bürger. Also es gibt dann ganz verschiedene Dinge, die ja irgendwie dazu geführt haben, dass du Bürger wurdest. Mhm. Aber klar, also das, was du sagst, ist richtig, ja, aber es gibt halt auch noch andere Faktoren.
Ja, cool.
Nee, aber auf jeden Fall, die wurden dann eingeladen und da sind dann so viele gekommen, dass an einem Punkt 25% der ganzen Bevölkerung in Berlin Hugenotten waren. Also sehr viele. Und, der Einfluss ist relativ krass, weil also es gibt halt ganz viele Sachen, Buletten, ne? Also so ganz viele sprachliche Komponenten, Essenskomponenten, also super viel, was da irgendwie so reingeflossen ist, halt irgendwo in Berlin, kam von denen. Und die haben halt ganz schnell das Weißbier adoptiert. Okay. Man muss dazu sagen, dass schon vorher Weißbier gebraut wurde. Das wissen wir durch eine lustige Sache, dass nämlich ein Prinz in der Abwesenheit seines Vaters sehr hohe Steuern auf das Weißbier erstellt hat und dann alle am Ausrasten waren. Und als der Vater zurückgekommen ist, nachdem er den Krieg gegen Spanien verloren hat, hat er ganz schnell diese Steuern zurückgenommen, weil die Leute sonst randaliert hätten. Also die waren halt kurz davor, Bier auszuschütten, vollkommener Streik, Gewalt, alles. Ne? Also solche Dinge sind da früher sehr häufig eskaliert. Also es gibt in Frankfurt den Bierkrawall und der ist eskaliert, weil quasi der Preis um 10% oder so angehoben wurde und da sind Leute umgekommen. Da musste irgendwie das Militär einschreiten und Leute zusammenschießen oder abschlachten. Also es war echt krass. Und also mit Bierpreisen konntest du deine Untertanen ziemlich gegen dich aufwiegeln. Und also deswegen wissen wir, dass da Weißbier gebraut wurde schon vorher. Und es war halt Bräuern und da waren noch wenig, also da waren noch eigentlich keine Hugenotten da. Jetzt, wo die Hugenotten aber da sind, haben die den Bierstil halt für sich auch entdeckt. Also ich tippe mal, das ist jetzt halt alles Spekulation, weil da ist nicht viel überliefert. Aber spekulativ würde ich sagen, die kamen alle aus Weinregionen. Der Wein oben war grauselig, also nicht trinkbar. Und die haben halt einfach was gesucht, was sie halt trinken konnten. Und das Braunbier war halt zu schwer. Wenn du irgendwie aus einer Weißwein, auch leichte Rotweinregion kommst, dann willst du was anderes trinken. Und deswegen haben wir halt einfach das Weißbier halt sich geschnappt.
Ja, klingt auf jeden Fall irgendwie logisch, ne?
Logisch, ja.
Es ist jetzt halt, ne, wie gesagt, es ist alles.
Ah, ja, aber genau diese Spekulation wollte ich haben.
Sehr gut, sehr gut. ja, aber also wie gesagt, Spekulation, aber könnte durchaus stimmen. Und dann haben die halt angefangen, dieses Bier zu machen. Was man jetzt auch sagen muss, das ist jetzt, also wir befinden uns jetzt irgendwo um 1600 rum. Mhm. Genau. Ich muss nochmal, ja, egal. Irgendwo um 1600 rum. Jetzt die Zahlen auch bitte nicht 100% ernst nehmen. Das ist jetzt alles irgendwie mal ein bisschen schwierig. Genau, aber ja, doch, so um die 1600 rum, stimmt. 1600, 1700. Sagen wir mal 1700.
Das ist eine gute Nummer.
Genau.
Da ging es auch in England so ein bisschen mit, ja, so mit dem ganzen, also nicht mit dem Brauen los, aber auch da, so ab 1700, ich glaube irgendwann 1780, ja, wird doch dann das Hydrometer erfunden und dann Pale Ale Malt und so weiter kamen dann alles. Also gut,
schon. Ja, das war dann schon eher 1800. Also diese ganzen Advancements, die sind dann, also 18x und gegen 9, also gegen 1860 rum dann in Deutschland fängt es dann alles an, so. Pi mal Daumen. Oh. Ich habe das auf meinen Folien beim Escarpment Labs noch ein bisschen besser, aber ich, genau. Auf jeden Fall, dann sind wir bei den Franzosen. Das Bier wurde damals auch nicht Berliner Weiße, sondern Franzosenbier genannt, weil es so synonym mit der hugenottischen französischen Bevölkerung war, dass halt einfach das keinen eigenen Namen gehabt hat, sondern einfach Franzosenbier hieß. Am Anfang wurde das auch ganz schön gedisst. Die Leute wollten es nicht trinken. Sie haben gesagt, naja, die hauen da Ochsengalle rein, damit es bitter wird oder Pech oder Zeug, ne? Und naja, wie vieles halt, wurde es dann doch irgendwann akzeptiert einfach und man hat gesagt, okay, alles klar, passt schon. Also, ja, ne, das ist ja doch eigentlich ganz gutes Bier. Und dann wurde auch die Säure halt irgendwie so ein bisschen akzeptiert am Anfang. Und dann kommen wir schon zu ein paar lustigen Sachen. Also,
es hört sich an, es hört sich ja an wie eine sehr frühe Craft-Bier-Bewegung.
Ja, genau.
Ja, alles Neue, ja, alles Neue wird erstmal so abgetan. Ja,
ja, ein paar Das sieht so witzig aus. Jetzt weiß ich, das ist echt geil.
Ihr werdet es bei Instagram in dem, im Post
sehen. Das ist echt so cool irgendwie.
Das Glas auch mal sehen. Okay, gut.
Ja, oder vielleicht hast du ja noch ein geiles Foto irgendwie von dem Glas halt auch noch.
Ja,
dann halt auch noch.
Hab ich
hast euch. Du auch ein Foto, wie du das trinkst?
Nee.
Oder wie jemand das trinkt?
Nee, habe ich nicht. Ich habe so Bilder, so alte halt, ne? Wie die,
ja, kannst du
die
uns damals auch da saßen. Gerne, mal.
Ja,
packen Problem. Wir dann auch mit rein.
Genau. Nee, aber auf jeden Fall, also ich habe nochmal nachgeguckt, es ist 1700, wo die Hugenotten gekommen sind dann, 1685. Aber auf jeden Fall, so um 1700 beginnen dann so die ersten Sachen, wo dann Veränderungen auch in dem heimischen Biermarkt sind. Bis dahin haben wir folgende Produktion. Die Bürger durften brauen, haben quasi das Braurecht, haben ein, zweimal im Jahr gebraut. Das war so ein Nebengeschäft, das hat man halt gemacht, weil man hat das Bürgerrecht. Also brauche ich halt Bier und verkaufe es halt. Mhm. Wie man sich vorstellen kann, ist die Qualität dann nicht unbedingt phänomenal. Weil wenn jemand zweimal im Jahr Bier braut, das kann nichts werden. Also ja, wir reden und hier dann. Manchmal haben sie Leute eingekauft, dann war es halt okay. Aber ja.
Ansonsten fehlt die Praxis.
Ja. Genau.
Und schwankt wahrscheinlich halt auch nochmal. Also, das ist ja wahrscheinlich große Schwankungen. Ne? Der eine braut vielleicht super, der andere nicht. Und der andere braut im Frühjahr super, aber das Bier im Herbst ist dann halt.
Ja, genau. Also, man kann sich vorstellen, das ist dann eher ein bisschen Glücksspiel. Und um 1730 rum hatten wir quasi um die 400 Brauereien in Berlin. Und 1835 nur noch 20. Und. Aber die Hektoliter gehen hoch. Also könnt ihr euch vorstellen, das Ganze wurde von Hausbrauen oder halt Bürgerbrauen in eine professionelle Schiene gedrückt. Mhm. Und es haben quasi Leute das als Profession gesehen und haben damit Geld gemacht. Das bedeutet quasi auch, dass sie für das Bier standen und dann halt auch versucht haben, Qualität zu erzeugen, um sich im Markt abzusetzen. Also quasi von einer reinen Nebenerwerbstätigkeit hin zu einer Hauptberuflichkeit und dann damit halt natürlich auch hin zu Qualität und einer größeren, also viel höheren Ausstoß quasi.
Ja.
Genau. Und genau, das alles noch um 1800 rum mit den alten Mitteln, also mit Holzbottichen, mit Strohläutern und mit Schuppen, irgendwelche Eimer am Stiel, Sachen hin und her schaufeln und jede Menge Handarbeit, also so Der Mühlstein wurde noch vom Pferd getrieben und der ganze Kram halt, was man sich halt so vorstellen kann, so um 1800 rum. Genau. Und dann kommen wir quasi dann irgendwann in die Industrialisierung. Aber was zu der Zeit schon extrem spannend ist, dass das Bier in Flaschen abgefüllt wurde.
Echt?
Ja. Also, weil zu der Zeit gab es schon Bier, was in Flaschen abgefüllt wurde, aber das war
wo eher genau befinden wir uns jetzt? Also 1830?
1760.
1760? Da gab es schon Bier in Flaschen.
Ja, genau. Also Berlinerweise gab es da in Flaschen. Ne? Also Bier in Flaschen gab es schon auch ab und zu mal, wenn irgendjemand mal hergegangen ist und Bier in Flaschen gefüllt hat. Aber genau.
Ihr vor allen Dingen, wer hat die Flaschen gemacht?
Also 1775, genau. Das ist das Datum, wo ich quasi drinstehen habe, dass Berlinerweise in Flaschen abgefüllt wurde. Mhm. Aber wahrscheinlich schon eher. Also es gab damals schon Steingutflaschen. Das ist quasi, wenn man heutzutage einen Bempel kauft, also die Paul wird es wissen, das ist quasi eine Keramik, wo außen dran quasi so heiß gebacken wird, dass quasi eine glasähnliche Schicht oder eine Keramikschicht quasi entsteht. Also es ist ein sehr hartes Material quasi.
Ich muss so lachen wegen Flaschenbacken, der Bernd wird sich freuen.
Die jetzt haben wir ihn wieder gebacken.
Genau. Das Ungerschwein. Das Ungerschwein müssen wir jetzt wieder in
unsere rein. Da gab es keine Spannungsrisse mehr. Nee.
Ah, okay. Okay, ja gut, guck mal.
Aber nee, auf jeden Fall wurden die quasi mit einem Korken zugemacht und mit einem Bindfaden versehen. Und diese Steingutflaschen, also um die Zeit, wo wir quasi sprechen, gab es Glas und gab es auch Glasflaschen, aber die waren nicht ansatzweise so haltbar wie diese Steinzeugflaschen. Die Steinzeugflaschen waren halt nur sehr schwer. Glasflaschen wurden damals, also auch um die Zeit rum, 1716, 1740, auch schon zum Export genutzt. Es wurden ganz viele Porterflaschen verschickt. Die waren mundgeblasen. Das waren solche Ballons, so solche Bouteillen halt so wirklich. Mhm. Und die, also wenn man da Kohlensäure draufgegeben hätte, da hätte es Wumms gemacht.
Ja.
Es wurden dann schon Stück für Luxusgüter wie Champagner oder halt auch Cider damals schon druckbeständigere Flaschen hergestellt, immer mehr, je mehr quasi diese Industrialisierung reinkam. Aber im Bier hatten die eigentlich noch nicht so viel zu suchen, weil es eben relativ teure Dinger waren. Es musste halt alles erstmal entwickelt werden und so weiter. Bis das alles wirklich in die Marktreife kam, war das alles noch nicht da. Das heißt, wir hatten so einen Übertrag, wo du quasi diese Steinzeugflaschen genommen hast und die waren damals für Druckbeständigkeit das bessere Produkt. Und deswegen, also jetzt mal eine ganz steile These, da sind wir wieder bei den Thesen. Berliner Weiße war in Deutschland und auch weltweit eines der ersten Biere, die mit Kohlensäure abgefüllt wurden und die halt wirklich Kohlensäure hatten. Und die halt auch da Bock drauf hatten. Also bei Kohlensäure war damals eigentlich,
das ich hat keiner sagen.
Gehabt. Ne, das war alles still, du hast es aus dem Fass bekommen, das hatte irgendwie so leichtes Bitzeln, so Cask. Ding, Das ist ja auch keine Kohlensäure, weil wenn man gutes Cask und gutes Bitter trinkt, das ist schon auch lecker und ist erfrischend, voll. Aber das ist mega. Kein Champagner-Level, das sind keine 6 Gramm pro Liter CO2 oder 5. Ja. Ne? Das hatte man nicht. Und das eben war, da war halt Berliner Weiße extrem weit vorne dran und halt auch durchgängig. Also seit eben dem Anfang wurde es fast nur in diese Flaschen abgefüllt und damit quasi verkauft.
Und wie haben die das gemacht damals mit der Karbonisierung? Also ich glaube, wenn ich die...
Grün geschlaucht.
Doch, und tatsächlich.
Grün geschlaucht und teilweise halt mit Zucker ein bisschen nachgeholfen. Ja,
echt?
Genau. Aber Zucker, glaube ich, kam später, ne, weil Zucker gab es halt damals noch nicht. Also das heißt, die haben halt dann ein bisschen gemischt mit jüngerer oder sowas. Ne, jüngerer Weiße, wenn sie hatten. Und die haben grün geschlaucht. Also Groter Jan hat bis 1978 noch grün geschlaucht. Also,
krass.
Grünschlauch ist auch, es macht auch die geilste Weiße.
Ja, also, da wollte ich auch noch mit dir, weil du hast ja, glaube ich, vor ein paar Monaten oder so, ein halbes Jahr, hast du so einen neuen Bericht bei Milk the Funk oder Post gemacht mit im Keck und so weiter. Und da muss ich dich auf jeden Fall noch mal später zu löchern. Ja. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, krass, ey. Aber das war auch jetzt mit dem Cider, das fand ich jetzt halt auch echt interessant. Also, dass das auch schon damals so ein Ding war.
Ja, in England. Ne? Also, England hatte halt, also England war damals Cider viel krasser ein Ding als jetzt.
Als auch Porter und so weiter? Oder also,
nee, Porter gab es schon, aber Porter war halt nie karbonisiert. Ja. Also nicht so krass, ne? Und Cider war halt schon damals halt karbonisiert und das war halt dann auch so ein, also das wurde halt da auch mitentwickelt dafür. Also diese ersten Flaschenversuche für druckbeständigere Flaschen sind für Cider. Und dann erst wurde diese Glastechnologie für Champagner eingesetzt, weil ständig die Flaschen kaputt gegangen sind und dann haben sie gedacht, hier, wir können bessere Flaschen machen. Und dann haben sie halt den Import gemacht, dann kam der Krieg und dann war das nicht mehr und bla bla bla. Das ist alles England. Genau. Wow. Also okay. Viel, viel hin und her und Flaschen-Advancement. Alles, was mit Flaschen und Flaschen-Innovation zu tun haben, ist England eigentlich. Und ab einem gewissen Punkt dann Deutschland, Amerika und dies und das, aber hauptsächlich England und Amerika. Also wir Deutschen sind da sehr spät ins Game eingestiegen, sagen wir es mal so.
Also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie akkurat das ist, aber ich glaube schon, dass das Spiel relativ akkurat ist. Red Dead Redemption 2.
Weiß nicht, ob du das... das nächste Spiel, was er hier reinbringt.
Ja.
Die geschichtlichen Kenntnisse, die hat Dave aus okay, als Konsolen ja? spielt.
Ist ja 1899 spielt das und auch da gab es schon Flaschenbier halt, also und ich habe auch mal diese Reportage von Anheuser-Busch, AB InBev, mal halt geschaut, ich weiß, die Bierpioniere, hast du bestimmt auch gesehen.
Ja, also grundsätzlich, ne, also deswegen sage ich ja, England waren die ersten, die Flaschen halbwegs stabil bekommen haben und halbwegs in den Massenmarkt gedrückt haben und dann ist aber Amerika ganz schnell dazugekommen und die haben halt innoviert, leichte Flaschen, Druckbeständigkeit, guter Verschluss, pipapo, damit die quasi so viel wie nur ging, halt in die äußeren Regionen schicken können, weil Großgebinde waren halt schwierig, ne? Dann musstest du einen gekühlten Fasswagen hinschicken und so weiter. Dann haben die halt irgendwie geguckt, kriegen wir das irgendwie pasteurisiert da rein, dass das noch halbwegs was schmeckt und dass die das saufen können. Okay, ab in den Wagen, irgendwie hingekriegt, ab dafür, ne? Und stabilisiert und alles. Also darum ging es halt denen. Und das war halt, deswegen waren Flaschen wichtig, die relativ stark sind. Weil wenn du zum Beispiel was pasteurisierst, das ist ja Flaschenbacken. Ne? Und das Problem ist, die müssen Hitzebeständigkeit haben, also eine sehr hohe Stabilität, dass die nicht einfach bei den kleinsten Spannungsdingern da einfach kawups gehen.
Ja.
Also von daher, ne, also auch so eine Flaschenwaschanlage, ne, die in den professionellen Brauereien ist, die funktioniert mit heißer Lauge. Also das muss erstmal halten. Ne? Ja. Und also die jetzigen Flaschen, die wir jetzt haben, sind top. Also so eine NRW-Flasche, da kriegst du einiges an Druck rein. Also wir haben ja nicht so Einwegscheiße wie die Amis.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also das ist mir auch mal aufgefallen. Die Flaschen sind viel dünnbandiger auch.
Ja, genau, das sind Einwegdinger. Also, wir haben das Ganze mit den Flaschen, krasse Nummer, 1700, Dann gibt's noch so eine Geschichte, ist so eine Marketing-Story, Champagner des Nordens.
Napoleons, genau, mit Napoleon und so, ne? Ja.
Also, ganz ehrlich, ich habe da jetzt einiges, also ich habe da versucht, richtig reinzugraben, aber mir soll irgendeiner mit einer gescheiten Quelle kommen, dann akzeptiere ich das. Ansonsten sage ich, geilster Marketing-Gag ever. Weil ich meine, sowas zu sagen wie, ja, also Napoleons Truppen waren da, also die haben uns besetzt und dann haben die diese Berliner Weiße getrunken. Die fanden, das war wie der Champagner. Also super Zeug. Und wir nennen das Ding jetzt einfach Champagner des Nordens und auch Champagner-Weiße. Generell, alles, was die Franzosen machen, ist elaboriert und toll. Lass es uns doch Champagner-Weiße nennen. Und ja, da gab es ja auch dann einen Krieg darüber. Also nach dem Ersten Weltkrieg durften wir ja auch nichts mehr Champagner nennen. Weil wir haben damals sehr viel Champagner genannt. Genau, also es war nicht nur Weiße. Es waren auch andere Sachen. Und genau, dann haben wir es, also das war, glaube ich, mit die erste geschützte geografische Geschichte, die Frankreich dann durchgedrückt hat, noch nicht auf dem europäischen Level, aber nach dem Ersten Weltkrieg, soweit ich weiß, durften wir das nicht mehr machen.
Ganz kurz, also du zweifelst daran, dass das tatsächlich so gewesen ist, dass die, also...
Da gäb's irgendwelche Sachen, die darauf hindeuten. Also jedes Mal, wenn du das einfach liest, ist es einfach ohne eine Quellenangabe und immer als Napoleon hat ja. Wenn sowas passiert, auch bei älteren Schriften, ne, dann sagst du,
wahrscheinlich.
Also dann sagst du, Naja, wenn es in der Rede stattgefunden hätte, dass er das gesagt hätte. Wenn das ein spezieller Offizier gesagt hätte, dann hätte es jemand aufgeschrieben. Wenn das, also weißt du, das sowas, wenn sowas in der Rede oder in irgendwas, in irgendeinem Gespräch stattfindet, wo das irgendwie offiziell wird, dann wird es gesagt. Wenn das die Soldaten gesagt haben, ja, dann wird es nicht aufgeschrieben. Aber wenn Napoleon das gesagt hätte, dann hätte er gesagt, Napoleon hat das in der und der Rede oder in dem und dem Brief mal irgendwann gesagt. Mhm. Und wenn, also man sucht ja auch direkt danach, also so Rede, Brief, Militärdepesche, bla bla bla, und versucht halt da irgendwie mal Napoleon, Champagner des Nordens, blablabla, und alles, was du findest, ist irgendwie in Bierbüchern und immer wieder selbe Wiederholung und nichts, wo mal eine Quelle angegeben ist. Und wenn du halt keine Quelle angibst, dann gehst du halt einfach mal grundlegend davon aus, dass das halt einfach eine Sage ist, irgendwas, was erfunden wurde, weil ja.
Ja, klar.
Also zum Beispiel, nicht,
was es belegt.
Genau, also zum Beispiel, was wir haben, zum Beispiel, dass halt vor 16 Apples halt kein Weißbier, oder nehmen wir mal vor 1580 kein Weißbier in Berlin gebraut wurde. Warum wissen wir das? Weil irgendein Militärtypi, der Weißbier aus Hamburg gewohnt ist, gesagt hat, Berlin ist toll, aber es gibt kein Weißbier, verdammt nochmal. Weißt du? Und selbst das haben wir aufgeschrieben. Weißt du? Und wenn du da halt einfach, wenn du das liest und halt ne, nur dieser Pups-Fakt schon beschrieben und belegt ist, dann muss ja wohl eigentlich irgendeine Rede von Napoleon da sein, die das belegt, dass er Champagner des Nordens gesagt hat.
Ja, krass. Ja, das hört man so oft und ich habe das sicherlich auch schon selber gesagt. Also deswegen, ja.
Ja, ich meine, macht ja auch voll Sinn. Also.
Ja, es gibt ja auch so wie mit der Geschichte vom IPA, ne? Ich erzähle das ja auch immer in den ganzen Tastings, die ich mache, weil die Leute sich das, die haben einfach irgendwas, woran sie sich aufhängen können. Ich sag dann halt auch immer, es ist nicht hundertprozentig wahr. Sag dann im Nachsatz, dass ja dazu nur den Offizieren vorbehalten war, das IPA, und die meisten da doch eigentlich Porter getrunken haben, obwohl das halt, also zumindest steht das jetzt beim Dings auf dem Blog, beim Ron Pattinson und in den Büchern, aber genau, es ist halt, ja, einfach eine schöne Geschichte irgendwie.
Ja, klar, natürlich. Also, und auch so mit den Zurückkommern und dass es dann irgendwann Mode war und blablabla. Ja, das sind ja alles schöne Geschichten. Und ich glaube auch, wenn man sich so ein bisschen, also ein Stück weit Wahrheit ist ja immer irgendwo auch mit drin. Und
genau.
Wenn man halt Ron liest und halt irgendwie Martin Cornell und Pete Brown und so und da den Mittelweg raussucht, bist voll dabei. Wenn du Horst Dornbusch liest, dann vielleicht nicht.
Also, okay, den kenne ich gar nicht. Kennst du den? Paul, also.
Ja, klar.
Horst Dornbusch? Echt?
Sagt dir nichts?
Nee, gar nicht. Ich bin jetzt gerade so. Bin ich jetzt also, gerade blöd?
Also guck einfach mal.
Aber ist eigentlich gut. Ist gut, Dave.
Guck mal Ron Pattinsons Blog an und google mal Ron Pattinsons
Blog,
also Shut Up About Barclay Perkins und dann Horst Dornbusch.
Ist das so, wie er manchmal über Kamera herz, also so.
Ja,
okay.
Weil es ein Kollege ist und der halt über englisches Bier halt schreibt und halt er einfach nur sagt, oh Gott, was der wieder für ein Bullshit geschrieben hat. Also ich meine, er hat viele Sachen, die gut sind und die auch gut recherchiert sind, aber manchmal lehnt er sich doch ein Stück weit aus dem Fenster und dann will man halt sagen, so ja, das schreibst du mit einer Definität, wo du halt einfach sagst, so okay, das sollte man nicht so schreiben mit so einer Definität. Da sollte man erstens Quellen hinterlegen und zweitens sollte man einfach mal auch sagen so, naja,
es könnte so gewesen sein. Das ist meine
Hypothese oder keine Ahnung, das könnte so sein oder ne, also nicht einfach so, ja, das ist so. Und dann denkst du dir so, ja, questionable. Ja. Genau. Nee, aber genug gelästert. Wir machen mal weiter mit der Geschichte. Wir nähern uns jetzt, also Champagner des Nordens ist schon um 1800 und ja, also Berlin ist ein bisschen ausgerastet, was so die Einwohnerzahlen angeht. War 81.000 Kleinstädtchen um 1740 und dann schon 330.000 1840. Und da beginnen wir dann Einzug zu nehmen in die Industrialisierung. Also Deutschland war vor allem, was das Brauwesen angeht, also England hinterher. England war absolut Vorreiter des Brauwesens um 1840. Die haben damals Millionen Hektoliter geschrubbt, das war einfach krass. Ja. Dann gab es ja diese berühmte Sedlmayr-Dreher-Geschichte, wo die Industriespionage gemacht haben. Ja,
das ist die Wahrheit, ne?
Sedlmayr-Dreher, die haben Industriespionage gemacht.
Die sind dann mit so einem Wanderstock oder so unterwegs gewesen. Gibt ja diese Story.
Also ich kann dazu nur dem Andreas Krennmeier sein Buch Wiener Lager empfehlen. Fantastisch aufbereitet. Also super Buch, was das angeht, genau. Und dann kam es halt auch irgendwann alles nach Deutschland. Auch so diese Kältemaschinen und alles.
In dem steht es aber hier nicht drin, ne?
Nee, genau. Das ist sein neues Buch. Und das kann ich auch echt nur empfehlen. Da hat er Herzblut reingesteckt, ohne Ende. Das ist richtig gut recherchiert. Also nochmal, finde ich persönlich wesentlich besser als das, was du gerade... Also das ist sein erstes Buch, Historic Austrian and German Beers.
Ich fand halt die Rezepte irgendwie sehr krass. Mit irgendwie aber so war es wahrscheinlich früher. Also das, ne?
Ja, genau. Also die Rezepte, ich würde das persönlich immer mit so einem Körnchen Salz nehmen, weil die Rezepte sind halt auf vielen so Rezeptbüchern, wo halt auch sehr viele Rezepte auf einmal drin sind. Ich glaube, dass aus diesen Büchern teilweise Rezepte nicht ganz so akkurat sein können, weil eine Person immer nur eine Expertise in einem Umfeld haben kann.
Ja.
Natürlich wird der Kollegen gefragt haben und wird Sachen eingeholt haben und so weiter, aber da wird halt vielleicht auch viel erzählt worden sein. Halt einfach, naja, nimmst du das, koche ich 4 Stunden.
Für die, die nur zuhören. Dave, was hast du jetzt nochmal für ein Buch gezeigt?
Achso, Historic German and Austrian Beer for the Homebrewer, genau, von Andreas Krennmeier.
Genau.
Also das war das erste und Bene, was hattest du jetzt
für eins empfohlen? Das zweite ist Vienna Lager, auch vom Andreas. Genau, das ist das zweite Buch von ihm. Und also, ich will nicht sagen, dass diese Rezepte alle Bullshit sind, das würde ich niemals sagen, weil die sind erstens, die Schwierigkeit ist, solche historischen Rezepte umzurechnen, ist unglaublich schwer, weil du halt mit, du rechnest.
Ja, die haben ja ganz komische Einheiten, ne? Genau, die ja teilweise Einheiten, sich auch geändert haben.
Wispel, bla. Du hast volumetrische Einheiten teilweise für Getreide, unglaublich schwer. Du hast halt eine große Unschärfe dabei, das heißt, du musst dich irgendwo einigen und du musst halt auch schauen, wie du das irgendwie hinbekommst, dass das halt irgendwie klappt. Aber grundsätzlich sind man muss halt diese Rezepte, darf man nicht zu genau nehmen, sondern einfach nur, okay, was war denn das Konzept dahinter? Und das Konzept dahinter, das wird auch sich bewahrheiten, denke ich, bei vielen. Ne? Manche, ja, keine Ahnung, so Mannheimer oder sowas, also ich weiß es nicht, ob das sind irgendwie 1-2 Rezepte, die als Basis genommen sind. Ja, das ist schwierig, aber zum Beispiel dieses Honerbier und so, da hat er ja jetzt mehr und mehr Recherche gemacht. Also das Haferbier zum Beispiel, ganz klar. Nehmen, geiles Rezept und super Recherche und so. Alles steckt auch alles dahinter. Okay. Wir sind auch gut befreundet. Was heißt gut befreundet?
Ihr kennt euch wahrscheinlich gut, ne?
Und wir haben auch häufiger mal längere Gespräche gehabt und so. Und er hat auch schon gesagt, so hättest du jetzt nicht angefangen mit dem Buch, hätte ich es gemacht, so ungefähr mit Berliner Weiße. Weil er halt auch jetzt in Berlin lebt und also hätte auch super gemacht. Also der ist top dabei und sind immer schöne Gespräche, weil es geht halt eben auch immer um eine Quellendiskussion zu führen.
Ja,
und halt auch um halt einfach mal zu sagen, okay, ist diese Quelle so gut, wie ich es jetzt denke? Kritisch darüber nachzudenken, kann das sein, dass diese Person 40 Rezepte von obergärigen Bieren von vorne bis hinten kann.
Ja, das ist ja bei Quellen eh immer so geil. Wenn du dann was suchst und was findest, freust du dich.
Ja.
Und dann das nochmal zu hinterfragen, ist das...
genau.
Das
tut doch manchmal weh. Genau.
Ja, das tut dann weh, wenn du dann sagst, es kann eigentlich nicht hinhauen.
Ja, weil du hast halt viel Recherche dann halt gemacht, ne? Und dann findest du mal was und dann ist das halt eigentlich vielleicht auch ein bisschen Mumpitz.
Ja, und vor allem halt, wenn es halt um Bierstile geht, die um 1700 ausgestorben sind oder die um 1800 ausgestorben sind oder 1900, ne, und die halt einfach nicht mehr dieses Dokumentierlevel haben von einem Bierstil wie jetzt Berliner Weiße oder drumrum, also auch Kocinski und sowas, die halt einfach noch überlebt haben und wo halt viele Brauer da waren, die halt auch noch Vorkriegsgeschichten haben und so, die dann halt auch, wo es Analysen vor dem Krieg gab und nicht nur eine, sondern 30 und sowas. Ne? Weißt du, also Berliner Weiße wurde zum Beispiel vorm Ersten Weltkrieg allein 300 Proben oder so und da gibt es Mittelwerte von Stammwürzen. Ne? Also da kannst du ziemlich genau sagen, wo du dich befindest. Also die sind halt abgedruckt in diesen VLB-Jahresberichten und so. Wir haben so und so viele Berliner Weiße getestet und es waren das und das. Und du denkst dir so, ja, okay, geil. Also
krass.
Ja, die Stammwürze ist gefallen und dann hast du halt den Unterschied zwischen Handelsbier und was halt zu den Bierverlegern geliefert wurde und alles mögliche. Also da gibt es so viele Faktoren, das kannst du halt alles nachlesen. Deswegen ist Berliner Weiße halt auch so dankbar, weil du halt so viel Material hast. Aber halt auf der anderen Seite, deswegen ist es halt auch so anspruchsvoll, weil du so viel Material hast und durch alles halt durchgehen musst.
Und wir müssen jetzt unbedingt wieder zurück nach 1860.
Genau, stimmt.
Wir kommen immer, ja, ist aber meine Schuld, glaube ich. Das ist aber so warst du gestern auch, Paul.
Ja, ja, deswegen, alles gut.
So, okay, jetzt kommen wir zur Industrialisierung. Also, in Deutschland, da haben sie, also gab es ein paar Zentren, die dann industrialisiert wurden, wo halt viele alle auch Gas gegeben haben. Die ersten Sachen, so, die so industrialisiert wurden, waren irgendwie Dampfmaschinen. Da gab es Lokomobile. Das waren einfach irgendwie so eine Dampfmaschine mit einem großen Rad. Da konntest du irgendwie einen Trieb anhängen und dann konntest du damit dein Maischepaddel drehen, damit konntest du Sachen hochheben, solche Dinge. Überall, wo du vorher, ne, also Maischen, waren Leute, die mit einem Scheißstock da rumgerührt haben. Ne? Und das konntest du jetzt maschinell machen. Super Sache.
Ein Rührwerk.
Das kleine Anekdote, ich war mal bei Chorlton, die haben auch Berliner Weiße ab und zu gebraut in England und wir haben gemeischt und die haben auch mit einem Paddel gemeischt.
Wie heißen die?
Chorlton in Manchester. Genau. Und die, genau. Also die haben Kettle Sour gemacht und haben, also der Mike war der Erste, der mit dem Richard Berliner Weißen die Bretts so rausgezogen hat.
Okay.
Der hat quasi eine Weile in Berlin gelebt und hat halt auch viel irgendwie mit Leuten gequatscht und kannte halt auch Schneeäule relativ früh und hat dann halt auch schon ein paar alte Berliner Weiße Flaschen organisiert. Und hat die dann zusammen mit Richard quasi da auch ein paar Sachen rausgezogen. Und da sind die ersten vier Bretts raus. Also das sind die Rheinsberg 1.1 und 1.2, glaube ich, oder 2.1 und 2.2. Und dann irgendwie noch eine Schultheiß. Und die sind halt da, also durch diese Kollaboration entstanden. Und er hat halt auch sehr früh quasi eine Märzenweiße gebraut. Und die... Das war also auch noch so um die Zeit mit Schneeäule rum, um die Zeit mit Burg. Und das halt in England. Also er ist ein kleiner Anarchist und geht halt gern gegen Strom und macht verrückte Sachen. Und ich war halt mal vor ein paar Jahren dort und drei Wochen war ich da und habe halt
in Manchester
gebraut. Ja, ja.
Genau. Oh, geil.
Manchester ist so toll.
Ja, ich will da unbedingt wieder hin.
Genau. Kaffee Biermoth und so, mega.
Boah, ehrlich, ey. Bester Laden, ohne Scheiß.
Ja, und auf jeden Fall haben wir da gebraut und eingemeischt und das war halt auch mit so einem Paddel. Und ey, das ist kein Spaß, wie man manuell einmeischt.
Wie viel Hektar?
10. Oder
okay, beim oder Jan so. Barnes, warst du schon mal beim Jan Kempka?
Nee, also ich war noch nicht dort, aber ich habe Bilder gesehen, ich weiß, was du meinst.
Ja, zwei, was waren das? Ja, 4,5, 5 Hektar Maische-Dings, Bottiche, die mit teilweise, also das ist halt so geil, der haut dann halt erst das Malz rein, dann ein bisschen Wasser, sogar, das ist dann so eine Porridge-Konsistenz und dann kommt erst der Rest. Alter, das ist, ich weiß
nicht. Sehr viel Arbeit, ja. Die machen auch Infusion. Quasi und Infusion Step Mashing. Das heißt quasi, du hast drei Steps und für jeden Step musst du nochmal neu. Und das halt bei 10, 15 Hektolitern und keine Ahnung wie viel Kilomals. Also es war halt einfach backbreaking work, wie man so schön sagt in England. Aber auf jeden Fall, genau das wurde halt weggenommen. Ne? Also durch die Dampfmaschinen, dann gab es halt irgendwann ne, Berieselungskühler, dann gab es irgendwann mal einen doppelten Boden und kein Stroh mehr. Ne? Also diese ganzen Advancements, die halt einfach viel abgenommen haben, sind halt eingeführt worden. Ihr wolltet steile Thesen. Ich glaube, dass der Weizenanteil gefallen ist, weil
deswegen
Läuterbottiche eingeführt wurden.
Das habe ich aber bei vielen Leuten schon gelesen. Ich glaube das auch.
Weil,
ich glaube also, das auch.
Das ist ja auch was, was wieder absolut Sinn macht. Ne?
Ja, total.
Also, ja, ja, also das glaube ich. Weil mit Stroh und mit diesem Konzept, da kannst du kranke Sachen machen, wenn du das richtige Stroh hast und wenn du quasi auch, die Bottiche waren mega flach und die haben halt so krasse Konstrukte unten gebaut halt und haben halt auch einfach, das war für die okay, dass das Ding einfach 6 Stunden fürs Läutern gedauert hat. Das war halt nicht, lass mal 1 Million Hektoliter brauen. Das war so, lass mal brauen. Und die Leute sind ja eh da, dann können sie auch läutern. Faule Säcke. So ungefähr, weißt du? Und also von daher, das, ich glaube, das ist halt alles mit dieser Industrialisierung, mit diesem schneller, mehr, besser gekommen. Und da hat man halt einfach gesehen, naja, wenn du halt super viel Weizen drin hast, dann läutert es halt einfach wie gar nichts. Und dann sind die halt immer weiter nach unten gegangen. Halt einfach. Und erst später vielleicht auch wieder hoch, wo man einfach sagen konnte, ja, komm, 60% Weizen kann unser Läutersystem, passt schon. Ja. Ne? Genau. Und also nach dieser Zeit, wo dann diese ganze Innovation kam, also beziehungsweise während dieser Zeit ist auch die ganze Kultur um die Weiße entstanden. Also um 1900, um 1870, da war der Boom. 1900 war das absolute Maximum an Weißeproduktion. Also wo wir noch irgendwie von 1860 gesprochen haben, da haben wir so um die 200.000 Hektoliter im Jahr. Und 1900 ist es 1 Million Hektoliter im Jahr.
Alter!
Das ist sehr, sehr viel.
Ja, ja, ja. Also das ist, glaube ich, schon so, was so eine große Großbrauerei in Deutschland heute macht. So eine, ich glaube, eine von den Top 10 oder so. Ich schaue jetzt nochmal, aber das sind schon,
ja,
kommt schon,
es ist sehr viel. Und wenn man sich, aber dazu muss man dann sagen, auch in dieser Zeit war Berlin die absolute Hochburg im Brauen. Also die haben irgendwann mal so Nummer, also sie waren mal irgendwann Nummer 1 in Europa mit irgendwie was 6,5 Millionen Hektoliter, weil halt noch 5 Millionen die untergärigen Brauereien rausgekloppt haben. Ja, also es sind halt Zahlen, die man halt heute nicht mehr realisiert. Also das ist einfach richtig krass gewesen. Aber halt auch die Bevölkerung von Berlin war halt auch krass. Ne? Also die ist halt massiv nach oben gegangen. Denn irgendwann wurde ja Berlin, war vorher relativ der zentrale Bezirk und außenrum haben sich immer größere Sachen gebildet und dann gab es dieses Groß-Berlin und dann hattest du irgendwann auch 4 Millionen Einwohner und also da gab es auch gut Absatzmarkt und wurde halt auch viel getrunken. Aber was ich viel schöner fand, war halt diese ganze Kultur um die Berliner Weiße rum. Also erstens die Gläser mit diesen riesen Gläsern und halt auch diesen Pokalen und das ist halt schon sehr genial. Also das ist alles um die Zeit entstanden. Dann gab es auch diese ganzen Schussgeschichten, beziehungsweise eigentlich eher Chaser, also so Herrengedeck, wie man so schön sagt, also heutzutage. Der Schnaps neben dem Bier. Da gab es dann quasi der Kümmel, ist so der erste, der den so auch erwähnt wird und der halt auch immer dabei war. Und dann gab es Pomeranzenlikör, also quasi Bitterorangenlikör. Und danach erst sind diese ganzen Sachen wie Kirschsaft, Waldmeister oder dann die Sirups entstanden. Also das ist alles so graduell dahin gegangen. Also früher hat man halt einfach einen Kümmel dazu getrunken oder ihn reingeschüttet.
Alter.
Wenn das mit Kümmel reinschütten, schmeckt geil. Also das habe ich schon probiert.
Echt?
Nicht schlecht.
Echt?
Echt lecker. Boah, also du hast diese fruchtige Weiße. Und dann kommt so ein Hintergrund dahinter, der halt so ein bisschen herbal und so würzig ist. Mhm. Nichts dagegen einzuwenden.
Wahnsinn.
Would do again.
Das muss ich jetzt echt fast mal testen, ey. Naja, ja, gut. Ja.
Eine kurze Frage zwischendurch. Sorry, Dave. Alles gut. Ich habe mal irgendwie auch gedacht, oder ich meine, ich habe das sogar bei dir im Little Funk in der Folge gehört, dass irgendwie halt auch Kinder dann ja auch tatsächlich Berliner Weiß getrunken haben.
Ja.
Genau. Und Schwangere. Also ich meine, war das halt genau. Das halt wirklich auch so, dass es halt eben, also erste Frage, ist es so, dass halt einfach der Großteil der Berliner Weiße, die gebraut wurde, halt einfach eine leichte Weiße war, also sogar noch leichter vielleicht als heute. Und das Zweite ist, wurde es dann halt auch so von den Leuten getrunken? Also ich kann es mir schon irgendwie vorstellen.
Ja, also grundsätzlich war die Weiße vor dem Ersten Weltkrieg stärker, muss man schon sagen. Die war letztendlich im Mittel so um die 8 bis 9 Plato. So, also quasi schon so 3% Alkohol rum, 3,5. Sie ist dann gefallen, also es gab ja dann beim Ersten Weltkrieg und auch bei diesen Steuerreformen halt auch einfach klare Vorgaben, wie stark die dann sein soll. Es gab dann halt diese Schankbierverordnung, wo du dann halt wirklich diese 7,5, 7, 8 Plato hattest. Und dementsprechend ist das Ganze dann immer stärker so eingefahren auf diese Plato-Zahlen. Ja. Vorher gab es halt auch einfach viel stärkere Versionen, also auch diese Märzenweiße mit 12 Plato oder halt auch eine Starkbierweiße mit 16 bis 18 Plato. Das waren dann diese Champagner- oder Rieslingsweißen, die halt dann so eine Stammwürze hatten. Und ja, also mit den Kindern und mit den schwangeren Frauen, ja, das wurde damals getrunken. Also das war ein leichtes Bier mit 8 Plato.
Das war nicht noch leichter.
Es gab durchaus verwässerte Versionen, also weil du halt eben halt auch mit Qualitätsschwankungen zu kämpfen hattest und es gab natürlich auch Leichtbier, aber wenn die jetzt eine Weiße getrunken haben, dann haben die eine Weiße getrunken.
Krass. Ich nicht gedacht. Bitte?
War auch beim Kocicki so. Es wurde dann ja auch, also es gab eine Zeit, wo das halt auch wirklich als Getränk für Schwangere halt eben empfohlen wurde.
Was ich nämlich gedacht habe, ist, dass es deswegen halt auch getrunken wurde, weil halt einfach die, das Trinkwasser war halt einfach verunreinigt, ne? Und durch die Fermentation konnte es quasi wieder sicherer gemacht werden.
Das ist, also diese Geschichte mit dem Trinkwasser, das stimmt, das ist vollkommen richtig, das ist aber auch nur bis zu einem speziellen Grad richtig. Es gibt nämlich um 1800 rum, sind die ersten Brühgetränke quasi nach Deutschland gekommen und die haben diese ganzen Leichtbiere ziemlich stark verdrängt.
Okay.
Also Kaffee, Tee, irgendwelche Kräuteraufgüsse und so weiter. Weil sobald du ja gemerkt hast, ich koche einfach das Wasser und dann ist es gut, dann war auch dieses Thema, dann trinkt man halt Bier irgendwie auch weg.
Macht Sinn.
Und das hat halt relativ stark, also das, da gab es quasi bei der Gose habe ich das relativ stark gehört quasi. Also dass die Gose untergegangen ist wegen den Aufbrühgetränken. Und das Echo hört man relativ stark auch so durch die Bank so ein bisschen weg von diesen Leichtbieren oder die Biere, die quasi halt auch mal ein Konvent oder irgendwas waren. Das heißt, da bricht ein großer Absatzmarkt so ein bisschen weg, der zwar nicht sehr, also der war nicht super gut, aber er war halt da und er hat also für relativ hohe Mengen an Getränken gesorgt. Also damals haben die Leute ja 400 Liter im Jahr getrunken. Also ich meine, es ist halt jede Menge Holz, jetzt sind wir irgendwie bei 100. Und da waren halt Kinder mit eingeschlossen, die haben den Konvent getrunken oder diesen Hüppig oder sowas.
Konvent war nochmal?
Ja, dieses absolute Glattwasser, das am Ende halt nur noch irgendwie mit 3-4 Plato.
Hast du sowas schon mal getrunken oder gebraut? Kannst du da mal, das würde mich nicht mal interessieren, wie das schmeckt.
Also die Uli hat mal so ein Glattwasser hieß das. Aber
das habe ich getrunken. Das war aber gut.
Aber das war ein 7 Plato Glattwasser, weil halt einfach, die haben IPA gebraut vorher.
Ja gut.
Ich habe gesagt, mit dem Glattwasser mache ich was. Ja, okay.
Das würde mich mal interessieren. Also ich finde auch gerade auch in der englischen Biergeschichte so interessant mit diesen, ne, irgendwie, da gab es ja auch Malz, die dann irgendwie hinterher nur noch so 4-5 Plato irgendwie hatten, also so 1-2%
sowas teilweise. Sowas habe ich mal gebraut, ja, aber das ist halt es ist lecker. Also ich habe mal, auf jeden Fall, also du kannst sehr, sehr leichte Biere brauen. Ich habe mal eine Grisette gebraut mit 3,5 Plato. Und halt aber auch 100% wegvergoren. Also das Ding hatte 1,5% Alkohol. Aber das war genial. Also ich fand's geil. Aber
krass. Ja. Mega spannend. Also eine Grisette habe ich auch schon gebraut, aber die hatte ja fast doppelt so viel.
Ja,
doch.
Ja, also die war auch eigentlich dahin geplant. Das muss man auch sagen. Das war so mein zweiter Sud mit dem Grainfarmer und irgendwie so mit Chevalier Malz, was so und so schon mega krass schlecht modifiziert ist. Und ich so, passt schon. Und dann, das ist jetzt echt wenig.
ja, aber cool, ey. Andere hätten es vielleicht echt weggehauen oder so.
Nö, einfach rein. Kannst ja wegkriegen.
Ja. Ich finde das auch cool. Also wir müssen uns echt nochmal, wenn du mal irgendwann nochmal Zeit hast, über diese Malt-Geschichte mal unterhalten.
Ja, gern. Okay. Also wir haben mal so einen Dreier-Malt gemacht. Also von ganz leicht bis hin zu einer original stark. Also so wurde so. Malt war ja vorher ähnlich wie so, also so wie so ein dunkles, wie so ein alt, so ein ürige, super, super bitter, super stark.
15 Jahre, genau. Hast du nicht gesehen. Genau, oder und teilweise früher sogar noch stärker.
Ja, und da haben wir mal drei Stücke Brauten, die nebeneinander gesetzt. Das war ziemlich geil. Auch mit einer Engram.
Also, aber in Manchester dann?
Nee. In Deutschland. Wir haben eine Engram, also wir hatten eine Engram so in dem Brauzirkel, wo ich Saison unterwegs war.
Also mal so eine Cast-Zapfanlage.
Genau. Das ist so eine Handpumpe.
Hm. Ja. Ah, okay. Boah, geil.
Kannst du dir kaufen, kosten 100er.
Und echt? Das ist für Mordmiller. Bei Mordmiller, die haben das.
Ja, kannst du auch gebraucht kaufen. Kaufst du gebraucht bei eBay. Ja. Bei Mordmiller musst du ein bisschen mehr bezahlen oder du kriegst halt ein günstigeres Modell. Und bei eBay eine aufgemöbelte Engram, die sind unkaputtbar, diese Dinger, wenn du die gescheit pflegst.
Cool. Ja, cool. Hast du das
sind Dave wieder was Neues auf die Liste gesetzt.
Ja.
Kegerator nur mit vier so... Ja. Okay. Ist ja schon witzig irgendwie.
Also was sehr gut für so eine Engram geht, ist Keycakes.
Echt?
Ja, weil du hast einen Sack. Und du ziehst aus dem Sack einfach raus und du brauchst keinen Druck drauf geben und der Sack bleibt drin und, ne? Also, weil das Problem ist, also bei so einem Keck, dass ein C-Keck wird dicht durch Druck. Mhm. Wenn du aber Druck drin hast, drückt das Bier raus in die Engram.
Ja, das soll ja nicht sein, genau.
Und das soll ja nicht sein, weil du pumpst ja. Und deswegen ist halt so ein Keycake super, weil du einen Sack hast und du einfach aus dem Sack rausziehst mit Vakuum quasi.
Krass. Ich bin gar nicht drauf gekommen, aber muss ich mal. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal.
Anderes Thema.
Genau.
Ich glaube, ich spring mal weiter, oder? So
geschichtlich,
Geschichtlich.
Weil ich glaube, dann ist auch so der Return so von der Berliner, beziehungsweise andersrum, so das ist die Berliner Weiß so ein bisschen immer weniger.
Jetzt geht's nach unten. Also wir befinden uns bei dem Maximum von 1 Million Hektoliter jährlicher Produktion von Berliner Weiße und jetzt geht's steil bergab. Also die hauptsächlichen Gründe, warum Berliner Weiße kaputt gegangen ist, sind in meinen Augen, also erstens krasse Steuererhöhungen, die hauptsächlich die niedrig stammwürzigen Biere getroffen haben. Also die sind härter getroffen worden durch quasi Umstellung von Volumina oder also gab halt verschiedene Besteuerungsformen hin zu wirklich Stammwürze und dann Kategorisierung quasi. Mhm. Die hatten dann einfach eine höhere Steuer im Vergleich zu den Untergärigen. Und dann wurde halt einfach auch krass Steuer erhöht. Also vor dem Krieg ging es hoch ohne Ende. Also die haben mehr als das Vierfache im Endeffekt an Steuern zahlen müssen insgesamt irgendwann.
Wie in England, ne, auch.
Ja.
Das war auch stark.
Und dadurch, also was sie halt nicht machen konnten im Vergleich zu den Untergärigen halt die Steuern einfach an die Kunden weitergeben. Also man muss dazu sagen, Untergärig war ein Luxusgetränk damals. und wurde halt auch als solches gesehen, weil es das neue Getränk war. Und Berliner Weiße war altbacken, war eher so das Getränk des Arbeiters, war, hatte jetzt nicht den Mega-Ruf. Also auch wenn man jetzt natürlich die ganzen Hochburgen, wenn man so eine Weißbierstube, ne, die Weißbierphilister, die da drüber, die mit dem Weißbier philosophiert haben und Zeug gemacht haben, aber die wirkliche Elite hat quasi Champagner und irgendwie Lagerbier getrunken, und ab einem Punkt wollte man, wenn man dazugehören wollte, ist man in so einen Lagerbierschuppen gegangen, und nur noch die Alten und die ältere Riege sind halt einfach in diesen Weißbierläden gegangen und haben da halt mit ihrer Pfeife halt ihr Weißbier getrunken. Und natürlich, der Arbeiter hat sich die Flasche beim Budige-Händler halt geholt und hat die halt weggezischt. Aber das wurde halt dann zum Verhängnis, weil halt die Kunden das nicht mitgetragen haben, dass einfach der Preis so hoch geht. Und durch diese Situation sind extrem viele Weißbierbrauereien dann kaputt gegangen. Also die haben sich übernommen in diesem Wachstum, im immer mehr Wachstum, haben AGs gegründet, quasi Aktiengesellschaften, sind an die Börse gegangen, sind gefloppt, haben zu wenig Kapital gehabt, haben zu wenig hinterlegt, konnten dieses Wachstum nicht mehr mithalten. Die großen Lagerbrauereien, die konnten das, weil die sind in der Zeit so stark gewachsen, dass sie so viel Kapital ansammeln konnten, dass sie einfach so viel Reserven hatten, dass sie in diesen schlechten Zeiten simpel weitermachen konnten. Sie konnten die Preise weitergeben. Die haben zwar auch geächtzt und weniger Bier verkauft, aber das war nicht ansatzweise so krass wie bei Berliner Weiße.
Ja.
Ja, und die Qualität war auch noch ein Problem. Also, du hattest halt einfach bei den Untergärigen so einen krassen Qualitätsschub durch Reinzuchthefe, durch die ganzen Prozessverbesserungen, durch einfach auch die Art, wie da gebraut wurde und wie du quasi mikrobiologisch da rangehen konntest und das Ding glatt ziehen konntest. Du konntest stark hopfen, dieses ganze Bier war dafür da, skalierbar zu werden, wenn du quasi Wissenschaft reinsetzt. Bei Weiße konntest du das nicht. Weiße ist eine Mischkultur, die konnte lang werden, die konnte oxidieren, da konnten Buttersäurebakterien entstehen, und all das ist halt bei der Skalierung entstanden, diese Problematiken, und die hat man halt lange Zeit nicht in den Griff bekommen. Und das ist dann alles so dieser Abfall. Und dann halt zwei Weltkriege. Da ist auch kaum
irgendwas. Da machst du nichts mehr.
Also da war dann halt auch einfach danach.
Da guckst du nur.
Da waren dann 7 Brauereien übrig. Oder ja, so.
Krass.
Also 5 bis 9. Also je nachdem, wie man zählt, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Was noch stand, was wirklich gebraut hat danach. gestanden hat vieles, aber dann war halt, dann bei Wilner konnte nicht gebraut werden für 5 Jahre oder so, weil kein Wasser war verseucht. Also, keine Ahnung, so Zeug halt, ne? Da hattest du halt einfach so lauter Kram, was halt einfach diese so Kriegsschäden, oder war geplündert worden oder so irgendwas. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber da gibt es so viele krasse Geschichten dann. Also es gibt einen Forscher oder wie auch immer, Braumeister, der ist dann rumgegangen und hat Brauereien bewertet nach dem Krieg für die Alliierten. Ne? Und das war der Horch. Und der hat einfach für jede Brauerei, hat er so aufgeschrieben, so, also das ist übrig, das, da harte Schäden da, dies und das, und könnte brauen. Ne? Und Empfehlungen, sollen bitte Limonade machen, sollen dies und das machen, die Anlage geht noch, machen sie das und so. Also total crazy halt, ist einer hergegangen, hat diese ganzen Gutachten gemacht, und dann da sieht man halt auch schon die Schäden an den ganzen Brauereien. Und dann hattest du ja noch den Punkt, bist du jetzt im Osten oder bist du jetzt im Westen? Weil dann wird es wieder geteilt. Und ich hab so eine Karte gebaut, wo es gibt so ein Buch von Gideon, da geht er quasi alle Brauereien in Berlin durch irgendwie, bis nach dem Krieg so ungefähr. Und dann siehst du halt, wo diese ganzen Brauereien sind. Und wenn du das auf der Karte verortest, dann Ost-West, die Grenzen einzeichnest, siehst du, dass quasi Wilner und Breithaupt im Osten sind und der Rest eigentlich alles im Westen. Aber was da noch übrig war, war Schultheiß, Hochschule und Groterjahn und Monopol. Also Schultheiß gab es damals noch nicht, sondern nur Monopol, die waren von Schultheiß. Und Groterjahn. Und eben Hochschule, Genau. Und du hattest noch Gärige, glaube ich, aber die waren nur irgendwie 5 Jahre oder so. Und die sind dann 61 oder so haben die zugemacht. War aber dann auch noch, also war nicht mehr, es waren echt, das waren die großen Player, diese 5. Es gab noch ein paar mehr, aber lassen wir es bei dem. Was eine lustige Geschichte bei Breithaupt ist, Breithaupt war, also L'André, die quasi die berühmteste Weißbierbrauerei ever war, wurde von Breithaupt irgendwann gekauft und dann war Breithaupt, wurde immer, also hat immer mehr Kapital gemacht mit ihrem etwas breiter aufgestellten Markt und dann irgendwann konnte Breithaupt quasi L'André rauskaufen, dann hat er das Ding noch Breithaupt genannt quasi. Und aber wenn man jetzt quasi, es gibt noch ein paar Flaschen ab und zu mal von Breithaupt, wenn man davon die Hefe schnappen würde, dann hätte man L'André-Hefe wahrscheinlich. Oder zumindest Mischung.
Okay.
Genau.
Kommt mir bekannt vor. Von
da gibt es so 2, 3 so Vichy-ähnliche Flaschen, die man immer mal wieder sieht, aber die sind sehr alt. Da muss ich schon
echt. Bügelverschluss?
Nee. Kronkorken, aber ey, keine Ahnung. Also die haben irgendwie bis 68 rum irgendwie gemacht. Und das Lustige ist, die haben einen Westler gehört. Das heißt, Willner wurde ja genommen und wurde direkt in den Staatsbetrieb umgewandelt. Also die wurden direkt verstaatlicht und waren dann VEB, Getränkekombinat, ja, Abteilung Weißbier. Genau. Irgendwann, also vorher noch 3, 4 andere Namen, die haben das ja 30 Mal umbenannt. Aber Breithaupt war immer Breithaupt. Und das Lustige war, der durfte nicht einreisen. Der musste quasi einen Stellvertreter dort benennen. Und dann hat er quasi dort die Gewinne mit rübernehmen dürfen quasi, aber halt irgendwie über einen Treuhändler und bla. Und hat aber halt im Osten quasi nach Oststandards Weiße produziert. Aber halt als Westler. Und irgendwann ging das Ding halt nicht mehr auf und dann haben sie das Ding halt zugemacht. Aber es war halt einfach nochmal irgendwie 15 Jahre lang hat er irgendeinen Westler quasi in Ostdeutschland Bier gebraut, durfte aber nicht rüber, durfte die Brauerei nie sehen und dem hat die Brauerei gehört und es war eigentlich also vollkommenes Chaos.
Abgefahren. Quasi.
Genau.
Richtig und, abgefahren.
Ja. Und dann hast du halt irgendwie die, also die Willner-Geschichten, beziehungsweise halt alles, was unter VEB, Schultheiß, Abteilung, Weißbier, Rheinsberg, Export, alles, was irgendwie aus der DDR kam, wurde alles bei Willner hergestellt. Also das hat mir die Braumeisterin Ulrike Lusch mal erzählt, als ich sie gefragt habe. Leider habe ich da jetzt irgendwie keinen Kontakt mehr, aber ich versuche es irgendwie nochmal aufzutreiben, weil die wollte mir eine E-Mail zurückschreiben, hat sie nicht und ja, keine Ahnung, ist umgezogen, Telefonnummer geht nicht mehr, dies und das.
Leider. So untergetaucht.
Ich glaube, die hat auch einfach...
Ich habe 1, 2 Fragen gestellt und die hat sich gedacht...
Ich habe ein Telefonat geführt und da war ich gerade in Frankreich und ich hätte einfach alles direkt draufhauen und ausfragen sollen, ohne Mist, hätte ich einfach machen sollen, da hätte ich es schon mal im Kopf gehabt. Aber es war halt, es ist halt immer so, man steckt.
Man will ja auch die Leute nicht zu sehr überladen.
Genau, aber
so will wir das mit dir machen.
Ja, aber ich glaube, die hatte halt auch keine Lust darüber zu reden, weil da sind auch 1, 2 Sachen mit irgendwie Stasi und dies und das unglücklich gelaufen und die hat bei Schultheiß dann gearbeitet, deswegen wusste ich das, weil wir den Braumeister von Schultheiß kennengelernt haben und der hat mir den Namen gesagt und dann habe ich irgendwie gegoogelt und dann haben wir über Glück irgendwie die Telefonnummer rausgefunden und ich glaube, das ist hier suspekt gewesen, dass wir auf einmal angerufen haben, so mitten aus dem Nichts, weil sie, was war es, mit der CDU einen Bürgerbrief geschrieben hat und ihre Telefonnummer angegeben hat. Ja, und da unten stand Ulrike Lusch und dann sind wir so, naja, wie schlimm kann es sein, wie viel Ulrike Lusch gibt es denn in Berlin?
Einfach mal machen.
Guckt. Keine. Mal machen. Alles klar, dann rufen wir mal an.
Perfekt.
Ja, das hat übrigens der Andreas Krennmeier gefunden, dieses Dokument. Das waren lustige Geschichten, aber ja, genau. Also da sind wir dann jetzt bei Ostweiße und dann sind wir bei Westweiße und da gibt es dann so eine lustige Geschichte, dass um 1978, also quasi so kurz um die 80er, da hat schon Schultheiß Groterjahn gekauft und hatte damit 2 der 3 Brauereien, also Hochschule hat damals noch produziert, Oder hat es nicht mehr? Ich weiß nicht mehr. Irgendwann, also genau, die haben irgendwann auch um die Zeit aufgehört. Aber auf jeden Fall hatten die dann quasi diese zwei Brauereien. Damals wurde noch mit Krotajan und Monopol quasi Weiße produziert. Und 78 hatte Krotajan eine krasse Buttersäureinfektion. Das heißt, mit die Hälfte von ihrer kompletten Weiße mussten sie wegschütten. Die Flaschen sind explodiert, die Buttersäure, es hat gestunken, es war mieses, also war richtig mieses Jahr. Und man muss sich aber auch vorstellen, die haben damals halt auch einfach noch hart mit offenen Fermentern gearbeitet. Da war noch alles, also da war noch ziemlich viel richtig oldschool. Mhm. Also da war noch nichts irgendwie Edelstahl, ZKGs oder irgendwas, ne? Und dann haben halt Schultheiß gesagt so, warte mal, also das ist baufällig, Monopol ist baufällig, wir machen da mal was Neues. Und dann haben die 78 gesagt, okay, wir machen zu und modernisieren die Weiße Produktion. Haben einen jungen, aufstrebenden Braumeister engagiert, das war der Wolfram Lange. Und der hat sich das Ganze angeguckt, hat mit den ganzen Leuten geredet und hat halt, der hat so... Ich sag mal, er ist street smart. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber der...
Straßenschleue.
Der weiß Bescheid quasi. Aber er ist halt jetzt nicht studiert oder was, aber der hat einfach viel einfach im Blut und weiß, wie man irgendwas besser macht. Und dann hat er quasi halt sich die Sachen angeguckt und hat gesagt, okay, wir machen das jetzt das so. Also Krotajan hat alles noch grün geschlaucht. Grünschlauchen, schwierig kontrollierbar, immer noch. Also auch jetzt, es ist super schwer, weil du nicht genau weißt, selbst mit Force Fermentation, wie genau wird sich das jetzt verhalten, vor allem mit Brett. Geht es jetzt nochmal 0,5 runter? Und 0,5 bedeutet halt einfach der Unterschied zwischen 7 Gramm oder 9 Gramm CO2 pro Liter in der Flasche. Und 9 Gramm kann halt bei schlechtem Glas halt auch Bumm bedeuten.
Ja.
Also heute jetzt nicht mehr, aber es ist halt Überkarbonisierung. Ja. Und das ist, also das siehst du halt teilweise zum Beispiel bei Schneeeule, da ist halt mal ein Batch halt einfach ein bisschen explosiver, aber also.
Oder auch mal weniger tatsächlich.
Oder auch mal weniger, wie ein Tasting.
Genau. Ja, genau. Das passiert halt dann ist er vielleicht auch noch jünger, dann braucht er halt noch eine Weile und so weiter. Ja. Und all das hat er gesagt so, nee, mit mir nicht, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also erstens, ich lasse das Ding ausgären. Punkt 1. Dann hat der Kompatsch, also das war der alte Braumeister von Krotajan, gesagt so, ja, also wir hätten das Ganze auch mit einem Trick, den ich ab und zu mal schon angewendet habe, auch eigentlich umgehen können. Und zwar, man nimmt altes Weißbier und säuert vor. Ja? Und das hat er gesagt, nee, das mache ich auch. Dann nehme ich einfach quasi 10% von meiner 3 Monate alten Weiße und packe die mal da rein. Dann hat die ein pH von 4,2, da passiert da nichts mehr. Ne? Und dann hat er halt auch gesagt, okay, jetzt, wenn ich abfülle, dann gehe ich her und gebe eine frische Hefegabe. Und vorher zentrifugiere ich das Bier. Ne? So. Das heißt, die haben quasi 300 Hektoliter gebraut. Ne? So auf der Zunge zergehen lassen, 300 Hektoliter. 300 Hektoliter.
Aber wie viele Sude waren das dann?
Ich glaube so, die haben zweimal die Woche gebraut. Die haben um die 30.000 Hektoliter gemacht. Am 78 rum.
Ach, genau. Du Scheiße, ey.
Ja, das ist ja.
Das ist ja mehr als doppelt so viel wie Spital.
Ja, und das
mit 60 Hektoliter Sudwerk, ne? Also.
Als er die Zahl der Uli gesagt hat, hat sie gesagt, ich mache gerade 300 Hektoliter im Jahr. Und da war es so, okay. Und die haben das halt einfach wochenweise daraus geknüppelt. Und dann haben die quasi also diese 300 Hektoliter gebraut. Die haben High Gravity gebraut, also quasi auf einem 200 Hektoliter Sudwerk haben die 11,7 Plato gebraut quasi. Haben das Ganze mit UV-gefiltertem Wasser runterverdünnt. Haben dann quasi 10% alte Weiße vorgelegt. Und haben dann quasi frische Hefe gepitcht. Die hatten so zwei Bioreaktoren, wo die immer die Hefe quasi, die Mischkultur immer am Leben gehalten haben. Haben die immer mit Vorderwürze quasi aufgefrischt und solche Geschichten halt. Haben die immer schön am Laufen gehalten und die waren dann immer aktiv am Start, diese zwei Behälter quasi. Mhm. Dann haben die das Ganze erstmal unter 0,6 Bar Druck in einem ZKG für 3 Tage vergären lassen. Und dann in horizontale Lagertanks in den Keller, der relativ warm war, für 3 Monate gären lassen. Da hatten sie 0,2 Bar Überdruck, den sie aber jedes Mal abgelassen haben, um quasi schlagartig Kohlensäure sich entbinden zu lassen und damit halt Stoffe, die quasi durch diese Drucktank, also durch die Tanks halt im Endeffekt drin sind, halt abzulassen und so wie ich halt mittlerweile die Schultheißhefe kenne, Schwefel vor allem abzulassen. Mhm. Was er noch erzählt hat, dass er auch immer mal mit so einem Schraubenzieher an den Tank geklopft hat. Und das habe ich dann Jace erzählt und Richard auf Berliner Reisetagung, als er das erzählt hat, dann haben wir das den Schultheiß-Whack genannt. Also quasi den leichten Schultheiß-Hieb an den Tank. Und damit wurde er quasi den Schwefel los. Ja gut, also auf jeden Fall dann 3 Monate lag, also quasi da gelagert, dann haben die extra fürs Abfüllen einen Sud gebraut, den sie weniger Hefe gepitcht haben und direkt kalt vergoren haben. Das heißt quasi, das war, also dann versucht quasi die Stammwürze noch hochzuhalten, damit die damit quasi blenden konnten, um quasi die, also eine Speisegabe sozusagen.
Ja, genau. Hm?
Im Endeffekt. Die haben halt quasi einen Speisesud gemacht, nur dafür. Mhm. Und dann haben sie quasi die Weiße abgefüllt, da haben sie quasi die 300 Hektoliter aus dem Tank genommen, haben die durch die Zentrifuge gejagt, haben dann quasi den anderen, den quasi halbvergorenen Tank genommen, haben den auch durch die Zentrifuge gejagt, haben danach frische, aktive Hefe dazugegeben und haben das Ganze dann abgefüllt. Haben halt so kalkuliert, dass das genau 7 Gramm pro Liter CO2 hat.
Alter. Und das ist für ein Aufwand, ey.
Was für ein Aufwand. Und das Lustige, mit der Zeit haben sie dann auch angefangen, genau diese Weiße, die sie so lange gelagert haben, mit Sirups zu versehen und zu pasteurisieren. Hm. Die haben eine Mischkultur mit Sirups versehen. Genauso
mit dem Arsch wieder eingerissen.
Ja. Aber was willst du machen, ne? Hm. Auf jeden Fall, aber halt, ne, also das. Aber die Sache ist halt, dieser Prozess, wenn man ihn sich halt anguckt, wenn du ihn so fahren könntest, das heißt, wenn du dauerhaft brauchst und dauerhaft auch viel brauchst, dann könntest du das, also dann ist das ein durchaus super Prozess, der auch sehr stabil war. Weil wenn man sich die Werte anguckt, also die haben da Durchschnittswerte ermittelt von sehr vielen Laborproben und also die hat der Lange uns auch freundlicherweise übermacht. Dann siehst du, dass die sehr, sehr genau ihre Zahlen getroffen haben. Also die waren mit Punkt 1 beim Alkohol, die waren mit Punkt 1 bei der Karbonisierung, Punkt 2 so. Also richtig krass gut. Und wahrscheinlich auch sensorisch immer top. Also das ist eine Meisterleistung gewesen, das dann so glatt zu ziehen und halt auch die richtigen Schritte zu machen, obwohl es einfach nur Bauchentscheidungen waren. Also dieses Vorsäuern, das ist so witzig, weil das nur gemacht wurde für die Buttersäure. Aber was das alles bringt, Schaumstabilität, das bringt eine stabilere Säure, weil einfach Lactobacillus nicht mehr so viel machen muss und dann wird das Ding auf 3,5 und dann rastet der Lactobacillus nicht aus und die Variabilität geht hoch und runter. Ne? Also das hat so viele Sachen. Du legst Brett vor, weil du legst alte Weise vor, da ist Brett drin. Das heißt, du legst Brettzellen vor, damit die schneller eigentlich den Geschmack erzeugen und so weiter und so weiter und so.
Ja, Leute, die Folge ist ein bisschen länger geworden als geplant, beziehungsweise wird sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Und deswegen haben wir uns entschieden, nach dieser krassen Geschichtsstunde einen kleinen Break zu machen und die Folge aufzuteilen. Dann haben wir jetzt die Geschichte abgearbeitet und in der nächsten Folge wird es dann um den Prozess, um die Herstellung, um das Brauen Berliner Weiße und von Sauerbieren gehen. Wir werden auf eure Fragen, die über Insta gekommen sind, näher eingehen. Und wir haben auch ein paar Fragen uns notiert an den Bene und sind
schon gespannt. Ein oder zwei.
Ja.
Nur. Ja, alles klar. Dann danke auf jeden Fall wieder fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid, wenn es heißt Just Brew It.
Ja, bis dahin. Macht's gut.